Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.
Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdcast. Und zwar ist es die 15. Folge. 15 Folgen haben wir geschafft, wir vier. Und noch ganz viele weitere werden kommen, da bin ich ganz sicher. Denn, hey, ich meine, an Material wird es ja nicht fehlen und Themen werden uns auch nicht ausgehen. So, ich bin der Bäumli und darf heute mal die Anmoderation machen und sitze hier zusammen in meinem kleinen stinkigen Büro mit meinen Nerd-Kollegen, dem Fran, dem Geili und dem Philipp. Aber zuerst, bevor wir einsteigen, euch einen grossen Dank da draussen. Ihr seid fleissige Nerdcast-Hörer und unsere Community, die wächst und wächst. Was wir von euch wollen, sind Inputs, Feedbacks, die kriegen wir. Wir wollen noch viel mehr. Wir wollen auch eure Inputs, was wir für Folgen könnten machen. Denn wenn wir Folgen entscheiden oder Themen entscheiden, dann haben wir immer so mega absurde WhatsApp-Exkurs zwischen den einzelnen Sessions. Und da wäre es natürlich cool, wenn ihr auch ein bisschen euren Input geben würdet. So, was machen wir heute? Die Folge, das ist wieder eine Battle-Folge. Und ich muss ganz schnell erklären, um was es denn eigentlich geht. Wenn man von der Erfindung vom Heavy Rock oder vom Hard Rock oder vom Metal wird reden, dann kommt man ja um die Big Threes. Gibt es zwar nicht im Zusammenhang mit diesen Bands, aber kommt man eigentlich nicht darum, es wären Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple. Sabbath haben wir ja in unserer allerersten Nerdcast-Folge gehabt, und zwar ausgiebig. Und in dieser Folge widmen wir uns den beiden absolut monumentalen Bands Led Zeppelin und Deep Purple. Und eben, wie gesagt, in einem Battle, aber da werden wir nachher nochmal schnell darauf zurückkommen, was es da für Regeln gibt und zu was für Themen das hier battelt wird. Ich habe allerdings bei dieser Folge heute im Vorfeld auch schon das Handtuch geworfen, denn ich bin komplett voreingenommen. Ich muss gestehen, dass ich jeden Punkt immer Zepp würde geben und das würde nicht viel Sinn machen. Ich habe kein einziges Purple-Album besessen in meinem Leben. Ich kenne die Hits. Ich habe wahrscheinlich auch in einem Gitarrenladen mal Smoke on the Water gespielt. Und ich bin das gewesen. Aber das ist nicht so, dass ich finde, dass die Band nicht gut ist. Es ist einfach, es hat mich nicht interessiert. Und die Songs, die ich kenne, die sind geil, aber wie gesagt, ich wäre jetzt da der völlige Loser gewesen. Und da ich ja mit drei so super Obernerds zusammen die Folge mache, habe ich gedacht, hey, ich mache jetzt oben auf den Ring richten. Und ich tue das ein bisschen moderieren und ein bisschen versuchen, in eine Form hineinzukriegen und bin auch so ein bisschen der Timekeeper. Der Fran und ich übrigens, wir haben einmal eine Zepp-Cover-Band gehabt, aber auch das wird mir wahrscheinlich nicht viel helfen bei diesem Battle jetzt oben mit meiner Zepp-Vorliebe. Aber das war cool gewesen. Und das heisst, ich weiss auch, was es bedeutet, Zepp-Songs nachspielen. Ich weiss nicht, wie es bedeuten würde, Purple-Songs nachzuspielen, aber auch das wäre eine Herausforderung, da bin ich ganz, ganz sicher. Also, ganz kurz vielleicht zu den beiden Bands, also dass man die müsste vorstellen, das wäre ja wirklich absurd, wenn ich da wieder anfange. Trotzdem so paar Eckdaten. Purple und Zeppelin haben eigentlich gleichzeitig angefangen. Wenn wir jetzt bei Zeppelin 1968 starten, sind eine der erfolgreichsten Bands überhaupt, haben über 300 Millionen Alben verkauft. Sie haben immer die gleiche Besetzung gehabt und schlussendlich ist die Band mit dem Tod von John Bonham im September 1980 gestorben. Musikalisch sind sie Pionier vom Hardrock mit vielen Einflüssen vom Bluesrock, haben auch Progressive Rock für ihren späteren Alben ein bisschen gehabt und auch viel Folk in ihrem Sound gehabt. Sie haben 9 Studioalben insgesamt veröffentlicht. So eine kleine Trivia, die ich eigentlich recht absurd finde. Sie haben im 2007 ein Comeback-Konzert in London in der O2 Arena und da konnte man sich anmelden, ob man dort will gehen oder ein Ticket will haben. Und ich habe dann mich auch angemeldet und habe mir noch recht coole Chancen ausgerechnet auf die 20'000 Tickets, die es da gibt in diesem O2. Und es hat dort 20 Millionen Anmeldungen gegeben für Tickets.
Ich habe mich auch angemeldet.
Und hast du dich auch angemeldet? Und es ist tatsächlich, haben sie es dort zu einem Eintrag ins Guinness-Buch geschafft, weil das ist noch nie passiert, dass 20 Millionen Leute an einem Konzert haben wollen. Ja, eben wie wir alle wissen, du, Fran und ich, wir haben es leider nicht geschafft. Ich habe es dann mit dir später mal an einem Purple-Konzert tatsächlich geschafft, wenn ich mich richtig erinnere, im Joggeli. Und zu Purple vielleicht noch schnell 2-3 Worte von meiner Seite. Auch gegründet, wenn ich es richtig interpretiere, 1968. Sind natürlich auch mega einflussreich für den Metal, für Hardrock. Sie haben es auch zu einem Guinness-Buch-Eintrag geschafft, und zwar als lüteste Band 1975 mit 117 Dezibel und, wie ich auf Wikipedia gelesen habe, mit einer 10'000 Watt starken Marshall-PA-Anlage.
nachher haben sie dann den Preis müssen abgeben, weil ich glaube, Manowar oder Motorhead haben dann irgendwann einmal dort den Pokal gekriegt für die Leute, die Band. Purple haben 130 Millionen Alben verkauft, also nicht annähernd so viel wie Zepp, aber das heisst ja nicht, dass sie nicht so gut wären, das werden wir heute herausfinden. Gewisse sagen, es sind 150 Millionen, whatever. Purple sind immer noch aktiv, bis heute machen immer noch Alben, haben zig Besetzungswechsel gehabt. Das ist sicher der grosse Unterschied zwischen den beiden Bands, dass es für Zepp einfach nur eine Formation gibt und für Purple ganz viel. So, also, das einfach so ein bisschen als Einstieg. Habt ihr jetzt gerade etwas, was ganz wichtig ist, wo noch, bevor wir noch anfangen, zu diesen Bands wollen sagen?
Nein, es ist eigentlich super zusammengefasst.
Habe ich es gut gemacht, Franz?
Ja, sehr gut gemacht,
räumlich. 5,6512.
Also ich würde noch ganz eine kleine Trivia sogar anfügen, damit wir das hier haben. Der Roger Glavo, der wohnt ja in Baselbiet.
Im Aargau.
Entschuldigung.
Fricktal.
Excuse. Genau. So, also. Und jetzt machen wir es folgendermaßen. Also wir machen ein bisschen Ambiente, das ist, glaube ich, noch wichtig bei so einer Folge, dass wir uns doch ein bisschen einstimmen können. Und es geht nicht um Live-Konzerte, aber es geht wahrscheinlich um viel Jubel, den die drei Jungs hier haben für die Platten, die wir nachher besprechen. Das ist natürlich alles gut, aber Zeki macht gerade ab, weil ich muss dann einmal als Timekeeper auch Folgendes machen. Wenn sie dann irgendwie zu exzessiv werden, meine lieben Freunde, dann passiert Folgendes. Und zwar, wenn man ein Boxing-Match, damit ich kann sagen, hey, ist gut, kommen wir mal zum Schluss. Das ist dann einfach so ein bisschen euer Zeichen, wenn das für euch okay ist. Weil ich bin die arme Sau, wo man die Folgen zusammenschneidet. Und da würdet ihr mir doch jetzt ein bisschen helfen. Also, mit was wir einsteigen, da würde ich jetzt einmal das Wort im Fran geben oder im Philipp.
Okay, also gern. Vielen Dank, Bäumli. Super, wir haben jetzt hier den Überblick Purple vs. Zepp. Also zwei von den Big Three, die wir einhand gegenüberstellen. Zwei absolut ikonische Bands natürlich. Vielleicht von der Besetzung her noch zu erwähnen, dass die Purple Keyboarder haben, was Zepp nur so halb haben in der Person vom Bassist John Paul Jones, der zum Teil auch Keyboards gespielt hat. Und Zepp sind Quartett und haben Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang. Also es ist so, Purple haben eine Geschichte mit ihren ersten drei Alben, wo sie einen anderen Bassist und einen anderen Sänger hatten. Die drei ersten Platten sind sämtlich in den 60er Jahren rausgekommen, 68, 69. Und sind durchaus erfolgreich gewesen, haben die Purple auch schon nach Amerika gebracht, haben auch einen Hit erzeugt mit Hush. Aber die Phase von Deep Purple ziehen wir hier bei dieser Battle nicht in Betracht. Das ziehen wir nicht drin, sondern wir starten dort, wo die sogenannte Mark II-Besetzung, also die zweite Besetzung von Purple, anfängt. Die Geschichte von Deep Purple, die startet im Jahr 1970. Und wir stellen ihr erstes Album von der Mark II-Besetzung «Deep Purple in Rock» gegenüber den ersten zwei Alben von Led Zeppelin, wo Led Zeppelin 1 und Led Zeppelin 2 heissen und beide 1969 rausgekommen sind. Genau. Okay, das nur so ganz kurz, damit es euch klar ist, warum bei der ersten Battle zwei Alben von Zepp sind und ein Album von Purple. So geht es auf, dass die ganzen 70er-Jahre-Veröffentlichungen von Deep Purple gegenübergestellt werden im Gesamtkatalog von Led Zeppelin. Genau, also zum In-Rock ein bisschen aufpeppen, damit es von den Songs her so ungefähr eben von der Quantität ein bisschen ebenbürtig ist, haben wir Single-Auskopplungen von Purple noch dazugenommen, die eigentlich in die Zeit von In-Rock gehören. Und das sind, Philipp, welche Songs?
Also wir haben drei Singles aus dieser Zeit, wo wir jetzt in das Päckchen rein tun, so In-Rock. Die erste Single heisst «Hallelujah», ist eine Coverversion, ist im Juli 1969 rausgekommen und ist so gesehen die erste Veröffentlichung mit Ian Gillan und Roger Glavo, also der Mark II-Besetzung, die du erwähnt hast, Fran. Und zusätzlich zu dieser Single nehmen wir die nächsten zwei rein, das wäre «Black Knight». «Black Knight» ist rausgekommen ein Jahr später, am 6. Juni 1970. Und um das abrunden und eben ein bisschen fairer machen zu dem Koloss von Led Zeppelin 1 und 2, haben wir noch die Single Strange Kind of Woman mit reingenommen. Und die ist am 12. Februar 1971 dann rausgekommen. Man muss dazu sagen, die drei Songs, das sind alles Non-Album-Singles. Das heisst, das sind alles Songs, die nicht auf der, auf in Rock drauf sind. Das hat es ja früher noch viel mehr gegeben, dass Bands auch Songs veröffentlicht haben, exklusiv als Singles, die dann gar nicht auf dem eigentlichen Album zu dieser Zeit dann drauf waren. Ja.
Okay, alles klar. Machen wir zuerst ganz eine kurze Runde. Ich würde gerne von allen hier im Raum Anwesenden wissen, wenn sie zum ersten Mal mit diesen beiden Bands in Kontakt gekommen sind, Greili.
Also Purple ist ganz einfach, als ich irgendwie so, weiß ich nicht, 10, 11 war, hat mein Bruder ein Tape gekauft, vermutlich wegen Smoke on the Water, what else, ein Best-of. Und ja, seither ist eigentlich Purple Mark II ein Teil von meinem Leben und Zeppelin ist schwieriger zu sagen. Ich denke, das wird auch so, so 87, 88 irgendwie aus dem Rock-Special rausgekommen sein. Oder irgendwie aus dem Mainstream-Radio, sonst Stairway to Heaven und dann mal irgendwelche anderen Songs. Aber das kann ich nicht mehr genau rekonstruieren. Aber wie alles bei mir irgendwie 88 oder so.
Okay, alles klar. Philipp?
Die Purple habe ich eine gute Idee, woher es kommt. Das ist vom Nachbar. Also Bub, der war ein bisschen älter als ich. Das war ein riesen Blackmore-Fan. Der hat mich eigentlich Purple, wie auch Rainbow, wo dort auch schon aktuell war, näher gebracht. Also quasi mir das zum ersten Mal vorgespielt. Hallo Urs an der Stelle. Und Led Zeppelin ist es so gewesen, das ist ein bisschen kurios, weil ich nicht so recht weiss, wie das zustande gekommen ist. Bei uns daheim hat es so einen Berg Singles gehabt. Also nicht von mir, die sind einfach irgendwie rumgelegen daheim. Und das ist eine völlig Querbeet-Mischung von Singles gesehen, die wir daheim hatten. Von meinen Eltern oder von meinem Bruder. Ich kann es eben nicht mal sagen, von wem genau. Da war so Genghis Khan dabei gewesen und Les Humphreys Singles. Und was haben wir noch? Alles so die Riesen-Hits. Und unter anderem hat es eine Single gehabt, Black Dog von Zeppelin. Und obwohl sie eigentlich gar keine Singles gross rausgebracht haben per se, hat es offenbar 7-Inch gehabt, weil die habe ich gehabt. Und das war quasi meine erste Begegnung mit Zeppelin. Das muss so, ach, schwierig zu sagen, vielleicht 7, 78 sein. So.
Okay, bei mir war es auch 78, wo mir Freund Steffi Bär, hallo nach Thailand, mir einen Stapel Platte in die Hand gedrückt hat und Burn und Come Taste the Band von Purple sind dabei gewesen. Hat mich dort überhaupt nicht abgeholt. Und Zeppelin habe ich die erste gekauft, sicher 8, höchstens 79, weil ich das Cover extrem cool gefunden habe und weil ich gewusst habe, dass das eine Hardrock-Band ist und ich einfach gewusst habe, ich muss von denen mindestens mal eine Platte haben.
Ja, also bei mir ist es auch etwa 78, da hallo Thomas Brücker, und zwar an der Vater von Thomas Brücker, der hat, wo wir die erste Band, die Power geheissen, haben wir uns orientiert an zwei Platten, nämlich Status Quo Live und Zeppelin 2. Und nachher, meine Schwester, die ist sowas von Zeppelin, also eigentlich ist bei uns daheim nur Zeppelin gelaufen. Und darum bin ich schon sehr früh dort eigentlich, oder sind bei mir die Weichen gestellt worden und ich durfte gar kein Purple dürfen hören. Und meine Schwester ist dann zum Beispiel im 80 auch abgehauen im zarten Alter von, was ist sie da gewesen, 13, 14 von daheim und ist ans Zeppelin-Konzert im Hallenstadion
gegangen. Oh.
Genau. Und das ist natürlich auch, das ist natürlich auch mega, mega cool gewesen. Ja. Ich kenne einfach sonst nicht viele Leute, die dort gewesen sind. Mhm. Jo, also, jetzt ist ja die Spannung ins Unermessliche gestiegen. Ich tue noch mal schnell wiederholen. Wir haben im ersten Battle das Zepp-Album 1 und das Zepp-Album 2 tritt an gegen das Album In Rock von Deep Purple und dort in das Päckchen rein kommen noch die Singles Black Knight, Strange Kind of Woman und jetzt habe ich eine vergessen.
Halleluja.
Genau, und weil du das ja weißt, darfst du gerade an von Philipp. So, welches ist das bessere Päckchen?
Also vielleicht nur ganz nur schnell dazu zu der Platte. Also Zepp-1 ist im Januar 1969 rausgekommen, also sogar bevor ich geboren bin. Wow, gibt es auch eine Platte. Dann 22. Oktober 1969 ist die zweite Zeppelin rausgekommen. Und das stellen wir gegenüber gegen In Rock, wo am 5. Juni 1970 rausgekommen ist. Das sagen wir grob gesagt ein halbes Jahr bis ein Jahr später nach Zeppelin. Das ist einfach noch so als Eckdaten. Und ich darf da scheinbar anfangen mit meiner Meinung zu diesen Platten. Ja, eben, das ist wieder mal.
Viel Spass.
Ja, genau. Also man muss immer sagen,
das können wir gerade Popcorn holen.
Nur Mut.
Nur Mut. Nein, also ich kann es ja kurz machen, ich muss ja nicht endlos ausschweifen. Ich gebe meinen Punkt hier Led Zeppelin, weil einfach, ja, die ersten zwei Zeppelin-Platten sind halt früher noch als In Rock. Die erste ist auch früher noch vor der ersten Purple-Single mit dem Gillen Glavo. Und ja, wenn ich jetzt in Led Zeppelin 1 und 2 anschaue, was ich dort für Songs drauf habe, also eben Good Times, Bad Times, Babe, I'm Gonna Leave You, Dazed and Confused, Communication Breakdown, was ja fast schon ein Proto-Punk-Song ist auf eine Art, da muss man einfach mal erwähnen. Oder Led Zeppelin 2 mit Whole Lotta Love, Thank You, finde ich ein super Song, absolut ein super Song, Heartbreaker, Ramble On. Das ist sowas von geballt, das ist so eine Ladung von geballt guten Songs. Oder? Da ist es schwierig für mich, In Rock da jetzt da drüber zu stellen, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich In Rock auch super finde, ich habe In Rock auch viel früher noch kennt, abgesehen davon. Und ich finde auch Child in Time einfach wahnsinnig gut, also super guter Song, der genau ebenbürtig ist mit den anderen. Aber jetzt über alles gesehen, ja, muss ich den Punkt Zeppelin geben.
Krasse Sicht, geile Sicht. Yeah, you're my friend. Also, Greili.
Also, ich fange mal mit Zeppelin 1 und 2 an. Das sind ja eigentlich, die haben ja wirklich den Ruf gehabt von einer Supergroup. Und meine Live-Cover von Led Zeppelin 1 ist ikonisch. Und der Philipp hat schon die klassischen Songs genannt. Und da haben wir sensationellen Sound auch auf diesen Platten, also vor allem auf der ersten, die ist irgendwie, weiss ich auch nicht, 18 Stunden aufgenommen worden und tönt einfach geiler als alles, was in den letzten 30 Jahren veröffentlicht worden ist. Hammer Debüt. Von meiner Perspektive natürlich besonders auffällig, auch ein super Bassist. Und dann fangen für mich langsam gewisse Probleme an. Ich muss jetzt aber noch Klammern aufmachen, so im zarten Alter von 13, 14, als ich mir all das Zeug reingezogen habe, habe ich das alles geil gefunden. Und ich schaue es jetzt ein bisschen aus der Retrospektive auch an und bin vielleicht teilweise auch ein bisschen hart. Der Page, unbestritten einer der originellsten und geilsten Gitarristen, aber auf dem 1 und auf dem 2 ist er häufig noch recht derivativ. Du hast, ja, er bringt recht viel, wo andere schon gespielt haben, was sich dann später auch mit den ganzen Blues-Battles und Credit-Battles niedergelassen haben. Und dann komme ich noch schnell zum wahren Schwachpunkt von diesen zwei Platten, der Robert Plant. Eigentlich so ein geiler Sänger, so eine geile Stimme. Und eigentlich kann er den grössten Schwachsinn singen und er tönt geil. Aber wenn ich die Platte heute anlose, finde ich, mein Gott, der singt wirklich einfach einen Schwachsinn zusammen. Und dann finde ich es aber fast umso lustiger, dass genau ein Song wie Thank You, den er für seine Frau geschrieben hat, so ein schöner Song ist, in dem ganzen misogynistischen Strudel, den er über weite Strecken hat, den ich einfach nicht mehr hören kann heutzutage. Irgendwie meine Zeppelin 1 Vinyl ist mal irgendwann mal in den 90ern verschwunden und ich habe immer wieder mal geschaut, ob ich sie mal nachkaufe. Ich habe sogar mal eine neue Nachpressung gekauft und wieder verkauft, weil ich gefunden habe, wenn schon eine alte Pressung. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche die gar nicht. Darum, mein Punkt geht definitiv zu In Rock, wo mich irgendwie einfach nachhaltig geprägt hat, weil es irgendwie heavier ist. Für die damalige Konstellation ein bisschen origineller, so ein bisschen nach dem Pre-Purple-Gefudel von 68, 69, sind sie dort dermaßen auf den Punkt gekommen. Und sie sind irgendwie von den Text her, vom ganzen Approach her, irgendwie so ein bisschen leichtfüßiger, smarter, ein bisschen weniger arrogant, was ich finde, was es auch heute noch hörbarer macht. Und auch da gibt es dann irgendwie die bekannten Übersongs, Speed King, Child in Time, und es gibt dann auch noch ein, zwei andere auf der Platte, so ein bisschen deeper Tracks, die auch heute noch ihren Reiz haben. Darum bei mir ist es klar, In Rock the Favorite, weil sie einfach irgendwie mehr klingt ein bisschen doof, aber einfach ein bisschen mehr intellektuelle Qualität drin haben am Ende vom Tag.
Notiert 1-1 bis jetzt. Mhm. Zünglein an der Waage kommt jetzt.
Alles klar. Also, Bäumli, kannst du jetzt gerade Raketen, Feuerwagen ablassen? Weil bei mir gehen die Punkte, oder der Punkt geht für mich auch an Zepp. Und zwar hat das damit zu tun, dass ich finde, von Purple ist später noch besseres gekommen als in Rock. Und Zepp 1 und 2 gehört zum absolut Besten von Zepp. Und ich finde, wenn man die, gerade wenn man die zwei Platten zusammennimmt, dann kommt man auf mindestens eine Platte von absoluten Knallern. Ich finde, es hat Fehler drauf, will jetzt gar nicht fest auf die eingehen, aber für mich sind Knaller auch Good Times, Bad Times. Days and Confused, ein absolut unglaublicher Song. Was muss es für ein Erdbeben gewesen sein, wo die Platte rausgekommen ist und man diesen Song zum ersten Mal gehört hat? Communication Breakdown, yes, absolut. Whole Lotta Love, grossartig, natürlich ein Wahnsinnsriff. Find auch What Is and What Should Never Be, ein Hammer-Song. Heartbreaker, wieder ein Wahnsinnsriff. Living Loving Made, gefällt mir auch extrem gut. Man spürt einfach so die Pionierenergie, die unglaubliche Freude, die spielt man allerdings bei In Rock auch, muss man gerechterweise sagen. Der Plant selber findet auch, was mich auch immer ein bisschen gestört hat, auf vor allem der erste, sind die ganzen Yes und Stöhner und Zeugs und Geschichten sind wirklich ein bisschen übertrieben. Und er sagt selber, wenn er könnt, würde er heute gerne ein paar von denen rausschneiden. Als Drummer ist natürlich Good Times, Bad Times ein Wahnsinnssong, weil der John Bonham einfach gerade mal zeigt, was sie Rechtsfüßli alles kann machen. Und das ist seitdem so quasi ein Pflichtprobenspielstück für jeden Drummer. Und das ist natürlich auch komplett bahnbrechend gewesen. So in Rock irgendwie möchte ich sagen, dass natürlich auch die Energie extrem zu spüren ist. Es gibt aber fast von jedem Song noch eine Art eine Kopie auf späteren Platten, wo irgendwie geiler ist. Also Speed King ist irgendwo abgelöst worden durch Highway Star später, Machine Head und so weiter. Man spürt schon die ganzen Qualitäten, die da sind bei Purple, aber man hört auch, dass sie noch nicht lange zusammen sind. Und das wird später noch einen riesen Unterschied machen. Insgesamt ist sie mir ein bisschen zu jammig, oft ein bisschen Zufall. Einfach, ja, jetzt dudeln mal und solieren mal schön umeinander und so. Sie ist auch noch sehr eklektisch. Und ja, es hat trotzdem coole Songs. Ich meine, Flight of the Rat irgendwie ist übrigens ganz kurz bemerkt, kann man mal vergleichen mit Under the Sun von Black Sabbath auf Volume 4. Hat einen extrem ähnlichen Abgang und da kann man so ein bisschen vergleichen, wie technisch gut der Blackmore und wie der Iommi sind im Vergleich zueinander. Ja, also in Rock gibt es nicht abzuschlachten, ist ein super Album, aber der Punkt geht an Zepp mehr.
Also, es würde ja jetzt im Moment gar nicht so schlecht laufen in meine Richtung, aber ich habe ganz schlimme Vorahnungen, wenn ich euch da höre.
Hol auf den Wintermantel schon mal.
Du tust ja schon du tust wahnsinnig viel Spoilern schon verfahren. Ich habe das Gefühl, ich weiss, wohin, dass die Reise jetzt oben geht bei dir. Gut, also das war das erste Battle. Das zweite tue ich ganz kurz sagen, bevor der Philipp noch ein bisschen genauer darauf eingeht. Das wäre dann das Album Zepp 3 von 1970 gegen Fireball von Purple. Das ist, wenn ich es richtig doof geschrieben habe, 71 rausgekommen. Aber das wird der Philipp jetzt verifizieren.
Ja, genau. Also Led Zepp 3 ist 5. Oktober 1970, also noch 70er. Und Fireball ist dann, kommt auf AWO, aber in, interessanterweise zuerst in Amerika rausgekommen, im Juli 71, was ich online finde, und in England, im September 71. Und die zwei stehen jetzt quasi an als nächstes Battle. Und ja, wer möchte ich anfangen?
Der Greili fährt heute an.
Bitte. Okay. Oder jetzt. Das finde ich super, weil jetzt sind wir eigentlich schon bei einer viel spannenderen Ausgangslage, wo ich finde, da kann man auch noch das eine oder andere dazu sagen. Zeppelin haben dann aus meiner Warte mit dem 3 einen grossen Schritt führen gemacht. Und mag sein, dass andere die Meinung nicht haben. Aber ich finde, es ist eine Platte, die mutig ist, die experimentell ist. Wir haben auf der A-Seite ein einziger so übrig gebliebener derivativer Blues-Hühler, Since I've Been Loving You, den ich finde, da haben sie extrem geil diesen Stil entwickelt. Es ist nicht mehr so rudimentär rootsig wie auf den ersten. Sie haben die Hammond-Orgel drin, es hat mehr Textur, es hat irgendwie mehr Arrangement, es hat auch irgendwie mehr Feeling und super, super Song auf der Ebene, die ich vorher noch kritisiert habe. Dann haben wir zwei, drei etwas härtere Rocker. Immigrant Song ist natürlich ikonisch. Ich meine, das Riff, der Beat, der Text, das ist eigentlich Proto-Metal at its best. Und auch so Songs wie Out on the Tiles und Celebration Day sind ein bisschen so Hardrock-Songs, die so eine schöne experimentelle Komponente haben. Und vor allem die üblen Texte sind irgendwie deutlich weniger übel, haben recht am Niveau zugelegt. Und ich habe irgendwie wie so ein bisschen das Gefühl, bei der B-Seite von dieser Platte lässt mich dafür ein bisschen kälter. Sie ist zwar irgendwie noch cool, sie ist sehr anhörbar in diesem Folk-Groove, weil ich bin echt nicht so der, der Incredible String Band lost oder so Sachen. Und es tönt aber sicher besser als der Prince Herbert im Ritter der Kokosnuss. Und Gallows Pole ist doch irgendwie ein cooles Traditional oder was auch immer. Aber das, ja, das berührt mich jetzt ein bisschen weniger. Aber alles in allem, also mit dem witzigen Cover irgendwie, mit dem Gatefold, was so eine Rädchen hat zum Drehen, das fängt recht, finde ich insgesamt, das Package. Dann kommen wir aber zu Fireball. Und die hebt für mich ein klares Niveau von in Rock und geht dann auch noch weiter. Und darum kommt sie, sage ich jetzt, auch den Punkt über, weil mit Fireball hat sie eigentlich so ein bisschen den Kracher, wo vielleicht der erste Speed-Metal-Song überhaupt war, wenn man das so sagen kann. Und auch Fireball hat einen Folksong, Anyone's Daughter, der dann halt wieder irgendwie so einen sauglatten Gillen-Text hat, den ich gleich ein bisschen besser mag als ein Plan seine Ergüsse. Und was mich bei Fireball halt wirklich die Platte extrem Lotto lieben, auch heute noch, sind die beiden letzten Tracks Fools und No One Came. Das sind so die Deep Tracks, die viel zu wenig Beachtung finden in der Purple Discography. Und Fools ist ja fast schon ein bisschen eine Kreuzung von Child in Time und Speed King, was eigentlich dann so Favorites of the In-Rock sind. Und No One Came hat irgendwie so ein funky Ding, wo passt in diesem Kontext. Beides geniale Songs und irgendwie beide Bands sind experimenteller unterwegs und für mich geht es einfach arschknapp an Purple gleich das mal.
Fran?
Okay, also ich bin mit extrem vielem sehr nah bei dir, Greili. Ich finde, sowohl Zep 3 wie Fireball haben grandiose erste Seiten. Und bei Zep 3 finde ich, dass die zweite Seite viel krasser abfällt als bei Purple. Ich finde auch, Purple hat auf der zweiten Seite die zwei Deep Tracks, die du genannt hast, Fools und No One Came. The Mule kann man vergessen, das ist einfach so ein Setup für ein Ian Pace-Solo. Aber ich bin auch knapp bei Purple. Und zwar ist einfach die ersten drei Songs, das ist absolut hier noch. Und ich habe über Jahrzehnte beschlossen, Fireball das geilste Purple-Album zu finden, bis ich in die Vorbereitung von der Erfolg gegangen bin und es jetzt doch abgelöst ist durch ein anderes. Kommen wir gleich dazu. Aber ich bin sicher beeinflusst gewesen, weil ich irgendwann mal ein Gillen-Interview gelesen habe, wo er gesagt hat, Fireball sei sein Lieblings-Purple-Album. Und ich bin ein so krasser Gillen-Fan immer gewesen, dass ich das einfach wahrscheinlich unbewusst übernommen habe. Fireball ist absolut genial, aber man muss sagen, die erste Seite von Zep 3, mit, wie du gesagt hast, Immigrant Song, ich finde auch Friends super, Celebration Day und Since I've Been Loving You habe ich viel schlechter in Erinnerung gehabt. Dort ist eigentlich der Page schon absolut am Abheben in seine eigene Sphäre. Das ist einfach grandios, grandioses Gitarrenspielen. Und Out on the Tiles auch absolut fantastisch. Was ich vorher noch gesagt habe zu Good Times, Bad Times, kann man jetzt hier zu Fireball sagen. Das wäre quasi der nächste Probespiel-Song für den Drummer. Weil irgendwie, das ist eigentlich der erste Hardrock-Song, wo Double Bass so nimmt. Schöne Grüße an Overkill von Motorhead. Und Songs in diesem Stil. Also Fireball, das müssen wir so mal andrummen. Einfach, genau.
Okay. Also, wir haben 3-2. Philipp, machen wir 3-3 oder 4-2? Das kommt jetzt aus.
Ja, finde ich jetzt eine interessante Ausgangslage. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt quasi da das zum 3-3 führe.
Yeah! Das muss ich trinken.
Und ich kann es also sogar, ich kann es nicht auch begründen, warum. Oder? Also, ich, also ich muss dazu sagen, es ist jetzt ein Entscheid, eben, das ist so auf der Kippe von, ich würde mir eigentlich gerne fast die Meinung schon enthalten, weil ich finde es so schwer, die da eine der anderen Platte vorzuziehen. Ja, und trotzdem der Punkt Led Zeppelin 3 geben, weil sie auch da das erste Mal wirklich von ihrer Formel von den ersten zwei Platten abweichen, die folkige Seite viel sehr stark reinbringen und ich finde, sie machen es eben noch recht gut. Also was heisst recht gut? Ich finde, sie machen es sehr gut. Und der Mut, finde ich, gehört sich ein bisschen, der gehört auch belohnt, ja. Vieles ist gesagt worden, was ich auch wieder kann, mehr anschliessen kann. Jeweils da Seiten sind besser. Also vor allem bei Led Zeppelin 3 bin ich absolut auch dieser Meinung. Wobei mir gefällt auch Gallows Pole und auch Tangerine, finde ich einen sehr, sehr schönen Song. Die letzten zwei, das ist gar nicht mehr für mich. Also, ja, ich tue es niemals von uns richtig aussprechen, aber Bronnie-Auer.
Ja, das ist irgendein Ort in Wales oder so etwas.
Ich habe irgendwo gelesen. Es ist, glaube ich, gälisch und heisst so etwas wie Götterpause. Aber vielleicht müsste man das noch nachschauen. Okay. Auf jeden Fall ist es eine rechte Pause, der Song, das kann man sagen. Ja. Bringt nicht viel. Und der Closer finde ich auch ziemlich für nichts auf Led Zeppelin 3. Während bei Fireball, ja, da ist auch wieder vieles richtig gesagt worden. Fireball, toller Song. The Fools, auch mein Favorit. Es ist auch schön zu hören, dass der auch so wahrgenommen wird, weil ich habe noch wenig Leute Klasse gehört. Song. Von wenig Leuten von Fools gehört reden, ja. Ja, eben, es ist so eng und so knapp für mich. Aber wegen dem Mut, dass Zeppelin quasi schon mal niemand anders angeht, nicht ihren Stand. Sie sind ja von Anfang an, das darf man nicht vergessen, Led Zeppelin, sind quasi mit dem ersten Tonwelt berühmt gewesen, oder? Sie haben eine kleine Tour gemacht in Skandinavien und dann sind sie explodiert. Das muss man auch sich vorstellen, dass man so startet, dass quasi von Null auf, ja, absolut Megastars in 0,9 und dann schon nach einem Jahr quasi schon die Richtung geändert. Also ich finde, der Mut gehört belohnt. Wegen dem habe ich auch den Punkt. Das ist eigentlich schlussendlich das Kriterium gewesen, dass ich den Punkt 3 gegeben habe und nicht Fireball.
Wenn ich noch etwas ganz geschwind anfügen darf, dort fährt bei mir schon ein bisschen das Problem. Ich finde auch, der Mut muss belohnt werden von Zepp mit diesen folky Country-Songs. Deep Purple machen das mit Anyone's Daughter einmal und es holt mich aber viel mehr ab. Ich finde den Text extrem witzig. Yeah, yeah. Er ist super cool gebracht, er ist extrem witzig, aber gleichzeitig ist der Song, hat etwas Melancholisches auch.
Ja, das
stimmt. Mix finde ich extrem.
Ich habe lustig, wie es mir auch aufgeschrieben hatte, quasi bei Anyone's Daughter, quasi der Led Zeppelin 3-Track auf Fireball. Ja,
genau. Ja. Ja, also Philipp, auch dein Mut muss unbedingt belohnt werden, denn und dank dir sind wir ja beim 3-3 jetzt angelangt. Jetzt kommt das dritte Battle. Das dritte Battle sind die beiden Alben Zep 4 gegen Machine Head von Purple. So, Jungs, jetzt müsst ihr wirklich aufpassen, was ihr sagt.
Ich sage noch mal da dann noch dazu, weil ich die Rolle heute habe. Also Led Zeppelin 4, oder ist eigentlich als nur als Led Zeppelin rausgekommen, ohne Titel, genau. Streng genommen. Mittlerweile heisst es, glaube ich, schon Led Zeppelin 4. Zum anderen heisst es auch so in der Streaming-Portal. Und der Jimmy Page ist ja da recht penibel, dass das Zeug auch richtig wiedergegeben wird. Also, glaube ich, ist okay, wenn wir Led Zeppelin 4 sagen. Mit 8. November 1971, also... Und wieder sind sie quasi ein paar Monate vor Purple in dem Moment, weil Machine Head von Deep Purple ist im März 1972 rausgekommen. Zur Machine Head darf man sicher noch erwähnen, dass sie in der Schweiz aufgenommen worden ist, in Montreux. Und da gibt es natürlich dann die ganz berühmte Geschichte mit Smoke on the Water. Aber ich denke, die kann man vielleicht noch anfügen, falls das noch Platz dazu hat. Zu diesem Battle, ja, ich denke mal, Fran, du fährst an.
Okay, also bei mir geht der Punkt an Purple. Und zwar, das ist eben genau das, was ich nicht erwartet hätte. Für mich ist Machine Head irgendwie über Jahrzehnte so abgespeichert gewesen und okay, das ist ja eh einfach das erfolgreichste Album und das, was die Leute als erstes kaufen, wenn sie ein Purple-Album kaufen. Aber es hat komplett seine Berechtigung. Ich habe es heute noch mal gelost und das ist von A bis Z ein einziges Fest, die Platte. Die Band ist auf dem absoluten Peak und zwar alle fünf. Und dann ist es wahrscheinlich ein absoluter gnadenvoller Unfall gewesen, das mit dem Brand vom Montreux Casino, weil sie haben dann ausweichen aufs Grand Hotel in Montreux, wo zu dieser Zeit im Winter nicht besucht war, und haben dann dort in der Gang ihr ganzes Equipment aufgestellt und das so aufgenommen. Ich muss noch sagen, dass ja der Martin Birch von In Rock bis Come Taste the Band, also alle Alben, die wir hier jetzt haben, produziert hat. Machine Head tönt unglaublich gut. Die Produktion ist so etwas von sagenhaft knackig. Und hat nur Knaller-Songs. Es gibt dort keinen einzigen Flop. Und sogar alle Soli, die ja zum Teil so ein bisschen zum Skippen verleiten, vielleicht bei früheren Songs oder späteren Songs, da sind alle Solis gestochen und sind sogar hooky. Ich habe im Los gemerkt, dass ich jedes Solo sogar mitgesungen habe und gemerkt, dass ich jedes Wort von jedem Text von Gillen kenne. Also, ich würde mir einfach komplett in die Tasche liegen, wenn ich nicht würde sagen, Machine Head hat mich extrem geprägt. Und Zep 4, es ist ein mega gemeiner Vergleich, weil Zep 4 natürlich auch absolute Perlen hat, oder? Also das ist so ein extrem enges Rennen. Aber da kommt halt wieder das ins Spiel, was ich vorher zu Zeppelin gesagt habe. Mich interessiert, das heisst interessieren, das ist arrogant. Wir holen ihre Country-Nummern einfach nicht ab. Und ich finde natürlich Black Dog ein Wahnsinns-Song. Unglaublich. Rock'n'Roll, hallo. Und das Drum-Intro, was sich irgendwie Millionen von Drummern das Hirn ausbissen haben, weil sie nicht gemerkt haben, dass die ersten drei 16-Händler auftakt sind. Und so weiter und so fort. Einfach die Mittelalter-Folksachen à la Battle of Evermore irgendwie. Und natürlich, es ist gemein, Smoke on the Water haben wir ewig gehört und vielleicht zum Teil aus dem Hals schon und Stairway to Heaven natürlich genau das Gleiche. Aber muss ich auch sagen, wenn wir den Song heute zum ersten Mal wieder hören, sei es Smoke on the Water oder Stairway to Heaven, würde er uns natürlich abholen. Ich muss auch sagen, wenn es losgeht bei Stairway to Heaven und das Gitarre-Solo von Page kommt, ist es auch heute noch hier noch heute. Nach dem 783. Mal hören. Misty Mountain Hop muss für mich einfach nicht sein, das geht für mich so in das Good Time-mäßige. Going to California ist wieder der Lagerfeuer, Hippie Flower, Power, Song und so weiter. Und dann When the Levy Breaks, okay, bin grad fertig. When the Levy Breaks hat natürlich einen wahnsinns absolut ikonischen Drum Sound, mit dem Intro muss man sagen. Aber der Song zieht auch Fäden.
Okay, und der Punkt geht an?
Der Punkt geht an Purple.
Genau,
okay.
Danke fürs nochmal verifizieren. Also, bin ich ganz sicher gewesen. Jo, Greili, du bist ja da schon am Scharren auf meinem schönen Parkett. Erzähl mal. Liebe Mobiliarmenei. Also, jetzt bin ich gespannt.
Also, das ist, wie du eigentlich schon vorher weggenommen hast, vor allem eine verdammt Härte zum Entscheiden. Und jetzt komme ich auch mal zuerst mit der Entscheidung raus, Bäumle, du wirst mich lieben. Für mich geht es arschknapp. Arschknapp für Zeppelin 4.
Geiles Sieg.
Machine Head ist eine saugeile Platte. Aber die wissen, ich bin ja der Typ, ich habe gerne das Debüt, ich habe gerne vielleicht Demos oder Singles, Early Tracks, weil es irgendwie noch ein bisschen die authentischere, rohe Energie gehabt. Purple sind natürlich, wenn man die Frühphase mitzählt, schon irgendwie bei Album Nummer 6 gewesen dort. Und was bei mir Machine Head so ein bisschen zum 9 von 10 und nicht 10 von 10 Punkt Album werten, ist, es ist phasenweise jetzt ein bisschen Play It Safe Moment. Es ist super produziert, es ist sensationell gespielt. Du hast eigentlich wirklich alles gesagt, was man positiv sagen kann über die Platte. Man kann die Solos mitsingen, weil sie so einprägsam sind. Und trotzdem ist sie mir Tick zu stromlinienförmig schon im Vergleich zu den zwei Vorgängern, die einfach mehr Ecken und Kanten hatten. Was ich hingegen dann beim Wiederlosen jetzt extrem geliebt habe, sind dann eigentlich das wie Seiten 1, Songs 2 bis 4, Maybe I'm a Leo, wie heisst der dritte? Pictures of Home und Never Before, sind dann so ein bisschen die Keimwaffen von dieser Platte, weil sie halt auch nicht so überstrapaziert sind wie die anderen vier, die drauf sind. Und ich kann dort nicht wirklich einen Fave ausmachen. Es ist so ein bisschen nach Tagesform variierend. Und allein die drei Songs, nein, ich muss sagen, 9,5 von 10, nicht 9. Und trotzdem ist hier Zeppelin bei mir einfach um eine Horesbreite vorne dabei, weil auf dem 4 haben meiner Meinung nach Zeppelin jetzt wirklich ihren Stil gefunden, was Purple schon zwei Platten vorher gemacht haben, haben damit aller Breite, die sie drin haben, kultiviert. Und sie haben ja, Hardrock-Songs, Rock'n'Roll-Songs, Country-Songs, Folk-Songs, Drogen-Songs irgendwie. Und trotzdem, die tönt auch extrem kompakt schon und eigentlich auch schon fast ein Spürchen geschliffen für mein Gusto. Aber sie hat einfach so eine irgendeine Qualität, irgendeine Feuer, was dann einfach doch halt eben zum 9,9 Punkte-Album werden. Und du hast vorhin so ein bisschen gefunden, Battle of Evermore, Going to California, ja, okay, sei nicht so deins. Mein Deep Track auf der ist eben Battle of Evermore. Und zwar, der Page hat zum ersten Mal eine Mandoline gespielt und du hörst sie nicht. Und du hast das Gefühl, du hörst die Freude, dass er das Instrument spielt. Und dann hat es so einen ewigen Text, der einfach nicht aufhört. Und es ist ein Text mit viel Pathos, aber irgendwie auch sehr berührend. Und Sandy Denny als Sängerin zusätzlich, wo das eben so ein bisschen das klassische Duetting macht, das ist einfach der perfekte Song. Und auch wenn es keine Rocknummer ist. Und da ist einfach immer irgendwie rausgestanden. Und jetzt etwas fast ein bisschen manisches. Irgendwie 5 Minuten einfach durchsingen, durchfiedeln. Mystisches Zeug. Und ja, ist irgendwie einfach genial. Und darum bin ich einfach am Ende vom Tag mit ein bisschen Vorsprung bei Led Zeppelin 4.
Jetzt hast du also ganz viel Qualität auch bewiesen. Nein.
Ah, so nennt sich das
Schiedsrichter. Nein, also ich habe es aufgeschrieben. 4-4. Philipp, du bist dran.
Oh, jetzt bin ich dran. Okay. Ja, eben, es ist ja schon gesagt worden. Mir ist auch sowas, es ist so ein schwieriges Duell. Also, es ist ja eigentlich. Eben, eigentlich müsste ich mir da auch fast die Stimme enthalten, aber ich gebe jetzt trotzdem den Punkt diesmal an Purple. Und zwar, warum? Der Grund für mich ist einfach, dass die B-Seite von Led Zeppelin 4 einfach für mich zu fest abfällt. Ja. Die A-Seite finde ich super. Gut, das hohe Loblied auf Battle of Evermore, da komme ich nicht so ganz mit. Und auch das endlose Gelieren in dem Text. Das ist so. Also,
auch du kannst das noch merken mit der Zeit.
Ja, aber ich finde Black Dog super. Rock'n'Roll finde ich absolut klasse. Song Stairway to Heaven, klar, man hat es viel zu viel gehört. Aber jedes Mal, wenn das Gitarre-Solo kommt, finde ich es trotzdem immer noch ja, ikonisch. Ohne Ende. Oder vielleicht das beste Gitarre-Solo von Zeppelin. Für mich, auch wenn es so eine klare Wahl ist, also eine einfache Wahl, ja. Aber eben, die B-Seite finde ich schwierig bei Led Zeppelin 4. Misty Mountain Hop hört sich wie eine Platte an, die nicht ganz rund läuft. Das ist so, wie ein bisschen unrund hört sich das für mich an. Four Sticks, ja, gibt mir leider auch nicht so wahnsinnig viel, ja. Und auch Going to California ist halt, ja, ist ein Folksong, aber ich finde, da haben sie bessere eben gemacht, ja. Und «When the Levy Breaks» finde ich noch cool, zwar muss ich sagen, noch cooler Closer. Es rettet noch ein bisschen B-Seite für mich. Und bei «Machine Head» ist halt das Niveau über alles gesehen höher für mich. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht jetzt klar, also deutlich besser für mich. Es ist einfach, die Anzahl guter Songs auf «Machine Head» ist für mich einfach grösser als bei Led Zeppelin 4. Aber gerade Black Dog und Rock'n'Roll, ja, das ist genau, also ist locker ebenbürtig mit dem Zeug auf «Machine Head». Aber zur Machine hat noch eben Highway Star, klasse Song natürlich. Ja, was soll man sagen? Ich hatte die Platte auch recht früh gehabt, also Machine hat. Ich habe den Song immer geliebt. Oder, ja. Aber auch die Deep Tracks, die erwähnt worden sind, kann mich auch noch anschließen. Maybe I'm a Leo, Pictures of Home, Never Before. Alles drei tolle Songs. Ja. Smoke on the Water, klar, haben wir zu viel gehört. Aber wenn jetzt jemand so etwas rausbringen würde, wäre man selbst selber beeindruckt. Logisch, ja. Weil, ja, muss man jetzt erstmal so ein simples Riff so prägnant quasi auf die Platte bringen. Und ich finde die zwei letzten super, also auch Lazy und Space Trucking. Sie sind ein bisschen ähnlich auf eine Art, finde ich. Es ist ein bisschen das gleiche Muster, aber es sind auch gute Songs, ja. Und wegen dem, weil wir einfach über alles gesehen, finde ich es ein bisschen stärker als Let's Zeppelin 4.
Super, danke vielmals. Geil,
ich ja. muss noch ein Wort über Going to California verlieren, weil ja jeder plant, harsch kritisiert für Text. Und Going to California ist eigentlich so ein bisschen ein kitschiger Hippie-Text und finde trotzdem so wirklich als Poesie verhebt den gleich wieder, weil ich finde, dort bringt es auf den Punkt. Zeugs, wo vorher einfach zu Pubertät hergekommen ist, irgendwie bringt es dort einfach auf den Punkt. Das gilt vielleicht noch für den einen oder anderen darauf auch. Aber da muss man wirklich das Kränzchen wenden, nachdem man so kritisiert hat die frühen Platten.
Okay, ich auch noch eine Anfügung machen. Ich finde «Four Sticks» wirklich ein super Song. Oh, yeah. Oh, und zwar habe ich den erst richtig entdeckt, wo Page Plant aufgenommen hat mit so einem türkischen Ensemble und in so einer Orientfassung aufgenommen haben. Und dann haben wir quasi retrospektiv auch von «Liebe ist übrigens ein Fünfviertel». Für die Supermärzdose.
haben wir das auch. Ja. Ja, danke Greili. Purple 5, Zepp 4. Wir kommen zum nächsten Battle. Und jetzt haben wir zwei Alben, die, glaube ich, das einzige Mal von unseren ganzen Battles, wenn ich das richtig sehe, im gleichen Jahr, nämlich 1973, rausgekommen sind. Houses of the Holy, Zepp, Who Do You Think We Are, Purple. Du willst uns aber noch ein bisschen mehr darüber erzählen jetzt, Philipp.
Ja, genau. Das ist jetzt das erste Mal, wo in unseren Battles, wo Purple quasi vorlegt, zeitlich gesehen. Who Do You Think We Are ist rausgekommen am 12. Januar 1973, zumindest in Amerika. Das ist das einzige Datum, das ich dazu gerade habe. Und Houses of the Holy ist am 28. März 1973 rausgekommen. Also, wenn man so will, haben hier Zeppelin eine kleine Pause eingelegt, wenn man es überhaupt so sagen darf. Oder wenn man überlegt, dass sie quasi, haben quasi im 72 keine Platten rausgebracht, das will ich eigentlich damit sagen. Ja, ja, das als grobe Eckdaten. Beide Platten natürlich auch ja, ein schwieriges Battle, oder? Ja, wieder mal einmal mehr. Soll ich den Anfang mal machen zu dem? Ja, ja. Okay, mache ich hier den Anfang zu diesen zwei. Ja, ja, eben.
Du hast gesagt, du wolltest den Anfang machen. Ja,
genau, jetzt finde ich keinen Anfang.
Hast du dich selber überrascht, oder? Ja,
nein, ich finde einfach gar keinen Anfang. Nein, also fangen wir mit Houses of the Holy an. Ich finde es eine tolle Platte, einmal mehr von Zeppelin. Ein paar Übersongs für mich drauf, absolute Übersongs für mich. Der Rain-Song finde ich sehr tollen Song. Auch No Quarter auf der B-Seite, absolut super Song. Also, das ist Material, da bringen sie eine neue Ebene rein, was ich vorher vielleicht nicht so ganz so hatte, zumindest für meine Jahre. Und die zwei Songs, absolut, ja, Zerner-Songs für mich. Auch The Ocean finde ich einen sehr schönen Song, The Closer. Und auch das restliche Material variiert so ein bisschen von mir, von so Standard-Zeppelins. Mittlerweile gibt es ja so Standard-Zeppelin-Songs, habe ich da langsam rausgehört, wo man denkt, okay, das Muster haben sie jetzt einfach und bringen sie nochmal ein in diesem Muster. Ein bisschen viel Schnulzen auch drauf. Over the Hills and Far Away ist so der Plan. Ja, wird ein bisschen anstrengend wieder einmal. Also ich habe der Kritik natürlich am Plan, seinen Text und seinem Gestöhnen und so. Das kann ich natürlich nur entsprechen. Ich finde das auch ziemlich unnötig. Oder? Und auch Dio Maker, wo gewisse Leute sehr hoch schätzen, finde ich auch nicht speziell.
Gewisse Leute da innen sogar.
Gewisse Leute da innen sogar. Da finde ich, der Plan hat auch so etwas Notgeiles oder mal, ja. Aber eben, der eine Song, No Quarter, The Ocean, absolut super Songs. Und dann auf der anderen Seite in dem Duell haben wir ja dann Purple-Platte. Who Do You Think We Are? Mit einem Stand sehr gut open wieder mal, das muss man eh sagen. Purple haben immer sehr gute Opener. Es gibt fast keine Platte von Purple, die so einen schwachen Opener hat. Also Woman from Tokyo, tolle Song, tolle Single auch, ist ein Single-Material, kann man sogar sagen. Purple schaffen sie auch, Singles wirklich zu schreiben, wenn sie müssen. Zeppelin hat sich ja dem verweigert. Finde ich aber auch eine Qualität, muss ich auch sagen, wenn eine Band eine Single kann schreiben kann. Das ist ja auch, ja, ist auch eine Kunst, oder quasi etwas runterbrechen auf 33. Also muss man auch zuerst können. Toller Song, Woman von Tokyo, super, super, finde ich. Eigentlich ein toller Song, ein bisschen kurz leider. Red Bad Blue finde ich auch toll. Hat so einen klassischen, das haben wir eigentlich auch gar noch nicht groß erwähnt. Purple haben ja oft so die klassische Seite in ihrer Musik drin, also wo so Blackmore und Page sich so duellieren mit so klassischen Musikelementen. Das kommt auch sehr stark in dem Song zum Zug. Finde ich auch einen tollen Song. Ja. Aber wenn ich jetzt beide Platten so anschaue, jetzt verglichen mit ihren Vorgängern auf den jeweiligen Bands, finde ich sie beide eine Spürle schwächer. Bei Who Do You Think We Are sogar eine ganze Spürle schwächer jetzt als die vorigen Platten von Purple. So gesehen gebe ich meinen Punkt hier Zeppelin.
Geile? Nein, Fran, machen wir mal mit dir weiter.
Okay. Also Houses of the Holy startet eigentlich recht okay. The Song Remains the Same, hat viel Schwung, relativ wenig Fleisch so am Songknochen. Dann noch ein Rain Song ist irgendwie ewig und ewig, oh, das ist gar nicht mein Ding. Over the Hills and Far Away ist wieder das Good Timey Folky. Zwar groovy und ein paar okay Parts. Und dann der Grunge ist mehr irgendwie so ein Groove und ein Track, so ein bisschen im James Brown-Sinn. Es könnte übrigens auch quasi ein Living Color Song sein später, habe ich mir notiert. Bei Dancing Days ist so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Es ist nicht heavy, aber es ist ein okay Song. Dann Jamaica, das ist quasi die richtige Aussprache, weil das ist quasi eine Anspielung auf Jamaica. Oder ist quasi ihre Reggae-Song. Das bestätigt dort für mich alle Negativ-Klischee von ihrer World-Music-Sucht irgendwie, dass sie irgendwie so wie probieren, so viel Stil wie möglich zu beweisen. Das können sie auch integrieren. Das geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack. Auch trotz der ganzen Mutnoten, Bestnoten, die sie kriegen dafür. «No Quarter» ist der absolute Standout-Track für mich. Komplett Kult-Song. Habe ich jedes Mal hier in der Hut. Gibt übrigens auch eine extrem coole Coverversion von Crowbar auf ihrem ersten Album. Sehr gelungen. Sehr, sehr gelungen, muss man sagen. Okay. Aber der Song, das ist, ich meine, das ist ein John Paul Jones-Stück irgendwie. Es ist ein sehr, sehr spezieller Song und auch live komplett Kanone. Die Ocean, dann wieder nett und cooler Groove und so. Aber für mich besteht Houses of the Holy praktisch nur aus No Quarter. Ist für mich eine ziemliche Enttäuschung. Who Do We Think We Are auf der anderen Seite hat ja eigentlich den Ruf, das ist der Schwanengesang von Gillan bei Purple, wo einen Brief geschrieben hat ans Management, die Purple sei eine boring old machine geworden, er habe keine Lust mehr, er will aussteigen. Und die Platte haben sie aus vertraglichen Gründen noch müssen machen. Von dem her hat Who Do We Think We Are eigentlich immer so der Ruf von bringen wir es hinter uns. Der Blackmore ist, glaube ich, kein einziges Mal zur gleichen Zeit wie die anderen im Studio gewesen. Das kennt man von ihm ja. Und für das finde ich, dass die Platte unglaublich gut tönt. Oft haben ja so letzte Platten von einer Besetzung viele Qualitäten, die man gar nicht würde geben würde, aufgrund von den Umständen, in denen sie entstanden sind. Und bei Who Do We Think We Are, finde ich, trifft das extrem zu. Woman from Tokyo ist ein super Song. Und dann nachher geht's weiter mit Mary Long, wo der Gillan so seine ganze bissige politische, sarkastische Seite kann ausleben. Da geht's so zwei humorlose englische Moralapostel an Kragen, die total durch den Gacko gezogen werden. Die haben alles aus dem TV verbannen, wenn schon nur das Wort «bloody» vorgekommen ist. Und dann noch ist «Super Trooper» ist sehr beatlesque, das ist okay, ist jetzt nicht mein Favorite, aber «Smooth Dancer» ist eine unglaubliche Message von Gillan an Richie. Hör doch auf mit deinem lächerlichen Black Magic-Zeugs. Du hast das Gefühl, du kannst mich beeindrucken und ich würde es nicht durchschauen. Ich nehme dir das nicht eine Sekunde ab. Aber der Richie ist, glaube ich, zu blöd gewesen, zu merken, was das für eine Anspielung war. Finde ich ein klasse Track. Und dann hinter dran kommen noch Rat Bad Blue. Ich glaube, das eröffnet die zweite Seite. A Hammer Groove unter Ian Pace, wieder einfach einmal, wo aus dem komplett vollen schöpft. So ein bisschen latineske Groove. Und ja, das ist dann so quasi, wie weit die Purple gehen in ihrem World Music Rahmen. Und dann, ja, Place in Line, ändere Philo, aber natürlich trotzdem einfach immer noch wahnsinnig hohes Niveau. Auch Lady, auch Beatlesk, schließt das Album. Der Punkt, wie man es erahnen kann, geht bei mir zu Purple wieder.
Geili, du bist dran.
Okay, Who Do We Think We Are? Ist, glaube ich, so ein bisschen das klassische Purple-Album, das ich am wenigsten gelost habe. Und bei mir so die Position von ein solides Album, Standouts, Woman from Tokyo, klar, Rat Bad Blue, klar, Mary Long, habe ich jetzt auch wieder gemerkt beim Anhören, hat irgendwas. Und der Rest lässt mich ein bisschen kalt. Also irgendwie sehr solid, wirklich. Sehr solid, alle Trademarks da, nicht wirklich schwach, aber einfach so ein bisschen, ja, sie irgendwie 6,9 bis 7,4 von 10 oder irgendwie so, so was in dem Range. Und Houses of the Holy, kann ich jetzt sagen, hat für mich dort die Nase vorne. Und vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun mit der Zeit, wo ich die kennengelernt habe. Weil lustig, wieso ich glaube, der Song Remains the Same als Zeppelin Live-Album, wo ja eigentlich vielleicht nicht das geilste Live-Album von der Geschichte ist, zuerst hatte und die Songs in der Live-Versionen zuerst kennt, die ich eigentlich noch gefunden habe, sind so ein bisschen süffiger als die Studioversion. Aber trotzdem, wenn dann irgendwie so auch die Studioversion, die ein bisschen reduzierter sind, anlässt, ich finde, Houses of the Holy ist eigentlich so, wenn Zeppelin auf dem Vier in den Stil so konsolidiert haben mit den typischen Zeppelinismen, haben sie so auf Houses of the Holy dann noch so ein bisschen verbreitert und das, was du als World Music Sucht bezeichnest, und ich fand, ist eigentlich noch cool. Sind irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist vielleicht halt für die verkäfte Teenie irgendwie noch geil gewesen, wenn sie mal ein Reggae oder einen James Brown versteht gemacht haben. Dem haben wir uns ja irgendwie auch nicht komplett verschlossen. Und ich habe die Vielseitigkeit immer sehr mögen, weil ich gefunden habe, jeder von diesen 8 Songs hat eine eigene Linie, die sie sehr konsequent durchziehen. Und sie haben trotzdem einen zu unverkennbaren Sound, als dass es dann irgendwie beliebig würde tönen. Und trotzdem hat es schon auch so ein bisschen A- und B-Songs drauf, das ist definitiv so. Und bei den A-Songs finde ich, ist klar, No Quarter ist das Ding. Und das ist so der Doom, der Metal, der mystische Song, der einfach gross ist. Und da sieht man auch, John Paul Jones ist halt einfach ihre Keimwaffe gewesen. Und das wird einfach, der wird einfach heute noch unterschätzt. Und ich möchte eigentlich meinen Punkt für Zeppelin eigentlich fast schon mit als einen Punkt für den John Paul Jones schließen.
Super, danke vielmals. Du kommst ja richtig
raus. Ich hatte auch gern.
Du kommst richtig raus, habe ich gemerkt. Nein. Spass beiseite. Wir haben etwas, was ich nicht erwartet habe. Wir haben nach dem vierten Battle einen Gleichstand 6 zu 6. So, jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Weil jetzt könnte ich fast schon mitreden, weil auf dem Purple-Album, das jetzt im Päckchen im nächsten dabei ist, Burn, das ist mein Lieblingssong von Purple. Den finde ich wirklich super geil. Also, ich finde Coverdale viel besser als der Gillen. Ich habe nie eine grosse Affinität zum Gillen gehabt. Und ich finde das Gitarre-Riff absolute Kracher und ein richtig, richtig geiler Song. Also, ich habe schon ein bisschen vorausgenommen und vorabgenommen. Das nächste Battle ist das Z-Album Physical Graffiti gegen Deep Purple mit Burn. Und dort haben wir ja dann schon Mark, ist das Mark 3 oder Mark 4?
Mark 3.
Mark 3 bei Ihnen. Gibt es 2 neue Zuzüge. Wir haben den Glenn Hughes am Bass und den David Coverdale, wie erwähnt. So, also, jetzt bin ich am meisten gespannt auf die Fragen.
Und ich sage noch für Daten dazu.
Oh, Excuse, ja. Oh, yeah. Ja, natürlich.
Also Daten noch, Randdaten, bevor wir hier starten. Burn ist ein Jahr vorher rausgekommen als Physical Graffiti. Burn ist nämlich rausgekommen am 15. Februar 1974, also jetzt ziemlich genau 50 Jahre her. Muss man sich auch mal geben. 50 Jahre ist die Platte schon. Ziemlich genau jetzt. Und Physical Graffiti ein Jahr später, am 24. Februar 1975. Man muss auch dazu sagen, für Leute, die vielleicht nicht ganz super bewandert sind mit denen, mit Physical Graffiti, ist ein Doppel-LP. Ja. sind also eigentlich da so gesehen Zepp ein kleiner Vorteil, wenn man so will, an vom Anzahl Songs, die zumindest hier im Vergleich stehen. Aber schauen wir mal, was dort die Meinungen sind. Und ich denke, wer möchte da von?
Ich würde sagen, der Fran.
Der Fran.
Okay, danke. Also, ich bin ja hier nicht irgendwie live in dieser Zeit dabei gewesen, wo der Gillen durch den Coverdale ersetzt worden ist und der Glavo von Glenn Hughes. Glenn Hughes, wo ich in späteren Jahren, also eigentlich erst ungefähr so in den letzten 10, 15 Jahren, mit Black Country Communion, mit seiner ganzen Solo-Karriere, eigentlich sozusagen seiner ganzen Auferstehung nach einer unglaublichen Kokainsucht. Also wenn man sein Buch liest, dann irgendwie denkt man, das ist der, der am meisten krasses Glück hat, dass er überhaupt überlebt hat. Also, der Glenn Hughes habe ich in späteren Jahren ins Herz schliessen. Ich habe dann beim Losen von diesen Mark 3 Platten von Purple anfangen hören, was er alles hätte beitragen in dieser Zeit zu Purple, was wirklich grandios ist. Absoluter super Bassist, eine unglaubliche Stimme. Warum Purple überhaupt einen Sänger noch gebraucht haben über Glenn Hughes raus, ist eigentlich nicht ganz klar. Aber das Duo Coverdale Hughes funktioniert eigentlich sensationell. Der Coverdale ist so ein bisschen ein Paul Rogers Epigon, aber das meine ich nicht abwertend. Der Coverdale hat extreme Qualität, aber es ist eine klare Blues-Stimme. Und der Hughes als absolut abartiger Stevie Wonder-Fan irgendwie hat die hohe Soul-Stimme. Und die zwei ergänzen sich grossartig. Ich glaube, sie sind auch menschlich super rausgekommen. Burn hat alles, was Purple noch immer muss haben. Und Purple ist überhaupt nicht schwächer als irgendetwas vorher. Und Purple hat absolute Knaller-Songs. Wie Burn selber natürlich, wo Pace auch wieder aus allen Rohren schießt. Ein Wahnsinns-Riff. Der ganze Song ist grossartig. Und es ist auch so eine Band, die irgendwie auf allen Zylindern am Abführen ist. Die ganze Band. Einfach, es hat kaum einen Schwachpunkt. Höchstens, wenn man ganz streng will sein. Also ganz ehrlich gesagt, Mistreated hat mich nie so abgeholt. Irgendwie zieht es so ein bisschen Fäden. Und A200 ist so ein bisschen ein Kinderbolero für Synthie-Freaks irgendwie. Aber sonst, ich meine zum Beispiel Sail Away. Holy shit, komplette Hirnhaut. Might Just Take Your Life, Lay Down, Stay Down. Einfach Wahnsinns-Songs. Burn, klasse Album. Aber Physical Graffiti ist mein Lieblings-Zepp-Album. Ein Doppelalbum und ich muss wirklich einschränken, es gibt kein einziges Zepp-Album, wo mir alle Songs gefallen, im Gegensatz zu Purple. Aber Physical Graffiti ist ein absolutes Meisterwerk. Custard Pie, The Rover, Trampled Underfoot, übrigens angeblich ein Plancy-Lieblings-Zepp-Song. Und ein Album, das Kashmir drauf hat, irgendwie, da kann dich eigentlich praktisch jedes andere Album abstinken. Also, das ist irgendwie halt einfach Wahnsinn. In the Light, The Wanton Song. Also, wenn man es, für mich hätte es können eine Platte sein und sie wäre irgendwie in der Top 5 wahrscheinlich. Dann hat es halt wieder so die für mich ein bisschen abfallende Country-Geschichte, Down by the Seaside, Boogie with Stu, Black Country Woman, Sick Again. So. Nur noch, was man notiert hat, auf Nightfly tönt der Plant unglaublich Rod Stewart-esque. Das habe ich sehr bemerkenswert gefunden. Aber Physical Graffiti gewinnt bei mir da.
Danke, Fran. Philipp.
Oh, wow. Ja, eben. Jetzt haben wir hier wieder ein Duell. Diesmal für mich eigentlich... Nein, ich erzähle zuerst meine Meinung zu der Platte, bevor ich das Urteil bekannt gebe. Muss man sich vorstellen, Purple verlieren ihren Sänger, der ja absolut ikonisch ist, und verlieren ihren Bassist, der jetzt vielleicht nicht so speziell extrem gut aufgefallen ist, sage ich mal, im Vergleich zum Plan. Zum John Paul Jones, ja. Und schaffen es ein Jahr, in einem Jahr quasi, eine ganze Platte zu machen mit einem neuen Sänger, einem neuen Bassist und wenn man so will, mit einem zweiten neuen Sänger. Das kann man ja wirklich so sagen, weil die sind ja beide aktiv in diesen Songs. Ja. Sie tun zum Teil quasi in Key singen, zum Teil tun sie Strophen hin und her geben. Und das in einem Jahr zu erreichen, beeindruckt mich schon sehr schwer. Ja. Und Open natürlich Burn, boah, ja, finde ich einen der besten Rocksongs überhaupt sogar. Also ganz, ganz weit oben bei mir auf meiner ewigen Top, was auch immer, Liste. Ganz weit oben. Absolut super Song. Ich mag auch den Coverdale sehr in dieser Phase. Man darf auch nicht vergessen, Coverdale und Used, die sind bei dieser Platte beide zarte 23 Jahre alt gewesen. Muss ich sich mal vorstellen. Also sind ja knapp einem Büble, sage ich mal, ein salopp, oder? Ja.
Genau, der Glenn Hughes trotzdem schon eine riesige Karriere hinter sich,
genau.
Mit Trapeze.
Und Trapeze, ja, und Trapeze-Platte, gerade Medusa von Trapeze. Jesus, die haben wir eigentlich auch in ein Duell reingegeben. Ja.
Das ist, die gewinnt gegen alle.
Gerade so. Ist super, die Platte, ja. Eben, also Burn, absolut Hammer-Opener. Absolut ikonisch. Ich schaue immer wieder mal die Aufnahmen vom California Jam 74, weil ich es so gut finde. Ian Pace, eben, du hast schon erwähnt, ballert aus allen Rohren. Es ist absolut unglaublich, was er dort spielt. Absolut jenseits sogar. Ja, Might Just Take Your Life, finde ich tolle Song. Lay Down, Stay Down, super. Und die ganze A-Seite gefällt mir sehr, sehr gut. Fast kein Schwachpunkt dort. Und auch B-Seite haltet das Niveau für mich zu Großteil nicht ganz so wie die A-Seite, aber Miss Dritte gefällt mir jetzt sehr gut sogar, immer gefallen. Ist halt so, ist halt Blackmore Coverdale das einzige Mal, wo so quasi sehr Songwriter gelten. Das ist quasi ein Song für ihnen zwei und das merkt man halt auch ein bisschen, oder wie er aufgebaut ist. Aber ich finde, der funktioniert super gut und wenn ich so California Jam schon erwähne, auch die Aufnahmen von Miss Treat, also wie der Coverdale dort singt, meine Güte, also absolut grandios, ja. Finde ich super. Und ja, und jetzt haben wir Physical Graffiti als Doppelalbum auf der Gegenseite. Ja, und da wird es für mich ein bisschen, da habe ich so eine seltsame Beziehung zu dieser Platte, weil sie jetzt so absolute Highlights, eben Kashmir ist schon gefallen, klar. Auch, ja, wenn ich jetzt müsste zwischen Burn und Kashmir wählen, würde ich zwar trotzdem Burn wählen, also. Da haben wir vielleicht schon ein bisschen, wo es angeht jetzt. In My Time of Dying finde ich super. Trampled Underfoot ist toll. Kashmir Klassiker, klar. The Wanton Song finde ich auch toll. Und dann hat es halt auch wieder viel so, dass, was ich halt auf der vorherigen Platte schon ein bisschen auch schon zelebriert habe, kommt halt auch wieder zum Zug. Ja. Und das reißt es für mich ein bisschen ab. Also wenn man die Platte Physical Graffiti würde vielleicht auf eine reduzieren, dann wäre es für mich auf gleichem Niveau, aber so gesehen muss ich den Punkt schon Burn geben in dem Moment. Ja. Ich wäre nicht spannend gewesen, wenn Deep Purple quasi ist so ein bisschen, hat man das Gefühl, werden sie so ein bisschen langsam müde und ein bisschen kommen in so eine Routine rein und jetzt haben sie halt zwei neue, die halt alles rausrissen wieder. Und dann wäre natürlich interessant, wenn Zeppelin auch so einen Wechsel gehabt hätte. Gut, das geht irgendwie gar nicht, wenn man sich das vorstellt. Wobei auf der anderen Seite, Purple haben sie auch geschafft. Ja. Also von dem her gebe ich den Punkt, eben wie ich schon erwähnt, Burn.
Okay, ich fange mal mit Physical Graffiti an. Extrem spannende Platte, so ein düsteres Cover mit den Fensterli und ein Doppelalbum mit viel Material. Und für Zeppelin, es mag sein, dass auf Houses of the Holy vielleicht schon so ein bisschen allererste drogenbedingte, was weiß ich, kreativitätsbedingte Abnutzungserscheinungen zu hören gewesen sind, so punktuell. Auch Physical Graffiti ist nicht ganz frei von denen. Und dennoch für ein Doppelalbum, finde ich, ist ein verdammt geiles Package. Also wir haben wirklich viele Songs drauf, die gut sind. Wir haben viele lange Songs drauf, die gut sind. Die Favoriten sind schon gefallen. Trampled Underfoot ist so wirklich, glaub, mein Favorite von deren. Da haben sie irgendwie so ein anderes Terrain beschritten und auf eine extrem coole Art. Kashmir in My Time of Dying vielleicht ist auch der mein Favorite. Ich kann mich fast nicht entscheiden. Custard Pie Rover, you say, you name it, oder? In the Light. Ich finde auch irgendwie so etwas wie Down by the Seaside nicht so übel. Es sind teilweise ein bisschen melodiösere Sachen. Irgendwie eigentlich ein riesen Ding. Ja, mag sein, dass es die ein oder andere Länge drin hat, aber es ist irgendwie wie das, was man von Zeppelin erwartet und punktuell auch eine Weiterentwicklung und ganz, ganz eine spannende Geschichte. Und dann kommen wir zu Burn, da ist eigentlich schon viel gesagt worden. Jetzt, den Titelsong müssen wir nicht darüber reden. Das ist eine Sternstunde von Ian Pace, es ist eine Sternstunde von allen fünf Musikern. Das ist jetzt wirklich ein Hammer-Song und vielleicht auch einer von meinen Top 5 Purple-Songs. Nachher habe ich einfach irgendwie so ein kleines Problem mit dieser Platte. Irgendwie das Level, das sie dort drauf hatten, das haben sie irgendwie mit meiner Meinung nach einfach mit keinem anderen Song erreicht. Und in meiner scharfsinnigen Analyse frage mich, ob zum Beispiel so im Glenn Hughes sein Koks-Problem oder vielleicht auch schnell das Koks-Problem von den anderen Worten ist oder was auch immer, irgendetwas dazu beiträgt hat. Komm, wir müssen schnell ein paar Songs machen. Hey, dann noch einen Riff. Hey, dann so ein kleiner Blues-Jam. Hey, dann so ein bisschen etwas Soliges. Komm, wir machen etwas draus. Und klar sind das so geile Musiker, die dann schnell etwas rausholen. Aber ich finde irgendwie, die Platte ist nach dem Titelsong über weite Strecken erschreckend flach, ausdruckslos, obwohl sie so gute Ansätze haben drin. Und bei den meisten anderen Songs bringen sie einfach die PS nicht auf den Boden wie auf dem Titelsong. Und was mich manchmal besonders stört, ist, dass genau aus dem Gesang raus und auch teilweise wirklich aus dem Groove raus, sie versuchen so ein kleines Souligen oder dann auch so ein kleines Ami-Rock-Einschlag reinzumachen. Schnauzrock, sagst du, glaube ich, an einem Bäumli. wo ich einfach finde, sorry, was habt ihr euch überlegt? Das steht euch einfach nicht. Und ich finde wirklich, außer dem Titelsong hat Burn für mich keine Highlights und darum ist ganz klar Physical Graffiti, wo ein Feuerwerk von Ideen ist im Vergleich dazu. Trotz vermutlich noch schlimmer im Drogenkonsum als Purple.
Okay, und ihr, die das hört, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie das hier zwei konsternierte Gesichter ausgelöst hat. Wo,
Instant Depression.
Genau, ich habe gemerkt, wenn ihr innerlich am Brennen seid für euer Album Burn, aber danke vielmals.
Geil. Moment, mein Punkt ist auch
ein Entschuldigung. Gegangen, ja. Oh, excuse, ja. Also, ich sage jetzt den aktuellen Punktestand nicht. Ich sage nur so viel, wenn ich mitgemacht hätte, und es hat ja Grund gegeben, wieso dass ich das nicht mache, dann wäre jetzt 12-7 für Zepp. Aber eben, das hat keinen Sinn gemacht. Darum macht das Sinn, dass ich jetzt dem Greili sage, du willst schon das WC?
Nein, ich muss noch schnell etwas... muss da schnell etwas ergänzen. Wenn, Dings, jetzt gerade, wo der Wayne Craven neulich gestorben ist, habe ich wieder mal mit durch MC5 durchgelost. Und wenn dann los ist, was dort weisse Proto-Punk-Rock-Musiker mit Soul machen, ist eine andere Liga, als was sie dort auf Burn probiert haben. Das wollte ich einfach nur sagen.
Okay.
Okay, aber also, es ist absolut Secondhand Soul Funk, was Glenn Hughes und Coverdale veranstaltet. Das stimmt. Und wegen dem ist der Blackmire dann auch ausgestiegen nach Stormbringer, wenn wir das jetzt schon vorausziehen wollen. Aber man muss auch sagen, eigentlich für Secondhand ist es eine verdammt hohe Qualität.
Aber ich wollte auch noch sagen, dass eigentlich Purple sich mit dem Coverdale wie so ein Plant-Problem in die Band geholt haben mit so «Oh yeah, stöhn Baby-Text»,
was sie vorher... Das kommt erst später, das kommt erst bei Whitesnake wirklich.
Nein. Also Burn
auf jeden Fall.
Also Burn ist nicht frei von denen. komm, jetzt geht es erst richtig ab. Jetzt geht es erst richtig ab.
Nein, schau, das ist so. Ich
können wir noch mal über Burn reden?
Ich habe fast schnell unseren Chat zu dieser Folge angeschaut und... Der letzte Eintrag ist für dir, Greili. Da steht «Let the bloodbath begin». Aber ich muss das jetzt unterbinden, euch zwei da. Das bringt jetzt nichts. He? Weil wir gehen weiter. Also die Mark II von Purple, die besteht auch
Mark im...
Mark III. Besteht auch im nächsten Battle. Und da haben wir Zepp mit dem Album «Presence» gegen Stormbringer von Purple. Und Philipp, du kommst mit den Details.
Genau, ja. Also Stormbringer, 8. November 1974, also knapp 7, 8, 9 Monate später. Also zwei Platten in einem Jahr, muss man sich auch wieder mal vorstellen. Gut, es gibt auch heute Internetmusiker, die 20 Platten im Jahr machen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Auf der also quasi das Gegenstück in diesem Battle ist Presence. Platte von Zeppelin in dem Moment, 31. März 1976. Also man merkt, Zeppelin lässt sich ein bisschen mehr Zeit zwischen den Platten mittlerweile. Hat auch wohl auch Gründe mit Drogenkonsum und persönlichem Schicksal. Vielleicht haben wir auf die auch noch später dann noch zu sprechen. Mal schauen. Ja. Und ja, das ist unser nächstes Duell. Also Stormbringer gegen Presence. Und soll ich fange mal an mit denen zwei. Ja, jetzt wird es schwierig in beiden Fällen, weil beide Bands bauen doch recht ab. Ja. Also ich finde Stormbringer so B-Liga von Burn und Presence
Spechle. Finde
ich wirklich B-Liga auch von Physical Graffiti. Also ich finde beide Bands sind da erstaunlich, ja nicht gerade schwach, aber schon ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen so am Schwächeln. Ja, Messi, das ist noch gut formuliert. Sind ein bisschen am Schwächeln beide. Vielleicht hat Purple nicht gerade zwei Platten in einem Jahr machen und vielleicht noch mal ein paar Songs noch mal ein bisschen überarbeiten und vielleicht noch ein bisschen oder einfach schlichtweg ein bisschen besser noch mal neue Songs erschreiben. Darf man ja auch mal vielleicht etwas wegwerfen, was noch nicht so gut ist. Für Purple-Verhältnis wieder einmal mehr. Tollen Opener, Stormbringer. Ganz klar für mein Highlight, gerade von der Platte. Und da kommt nicht so wahnsinnig viel mehr für mich, was ich super gut finde. Also es ist keine Katastrophenplatte, also weil ich es auch nicht verstanden habe. Es ist einfach so eine B-Liga-Variante von Burn, einfach die ganze Zeit ein bisschen ab dann. Es gibt noch, ja, ich gehe jetzt nicht in alle Songs durch. Es gibt noch ein paar, die mir gefallen. Highball Shooter finde ich noch recht cool. Rocksong ist halt ein Standard-Rocksong, finde ich aber gut gemacht. Auch You Can't Do It Right. So, auch ein cooler Rocksong, ein bisschen funky. Das kann man dann auch noch ein bisschen mehr denn bei Purple. Und auch Lady Double Dealer, auch cooler Rocksong. Es sind eigentlich alles so ein bisschen die coolen Rocksongs, die sie haben, aber es ist halt nicht das herausragende Zeug drauf, ja, im Vergleich zu Burn für mich. Soldier of Fortune finde ich noch eine schöne Ballade am Schluss. Also hat schon Qualitäten, aber eben, es ist schon am Schwächeln. Und.
Entschuldigung, ist das der Gong
gewesen? Nein, bin hinten dran am Büchsen schiessen. Wenn
ich schon am Messstand. Ja, genau. Popcorn.
Und jetzt gehen wir mal über zu Zeppelin. Da fängt es auch an mit einem relativ tollen Opener. Achilles Last Stand, eigentlich kein schlechter Opener. Vielleicht ein bisschen zu lang, ein bisschen dröge mit der Zeit. Können wir auch ein bisschen kürzen oder ein bisschen, wie soll ich sagen, so das prägende Element vom Song noch ein bisschen besser ausarbeiten. Ja, und das zieht sich leider ein bisschen durch. Also For Your Life, finde ich, ist so ein bisschen bluesig. Dann dümpelt auch ein bisschen dahin. Ja, was haben wir noch drauf? Ich gehe nicht alle durch, das wird sonst zu lang, aber Nobody's Fault But Mine ist noch, finde ich, noch ein cooler Song. Ein schöner Song, einfach der gelungene. Candy Star Rock, yes, ja. Da haben wir so Elvis für Army, ein bisschen, oder? Also ganz, ganz schlecht. Also das ist wirklich ein Ausfall für mich, total ein Ausfall. Ja, aber der Closer hingegen finde ich sehr schön. Also T4One, überraschend guter Closer jetzt beim Wiederhören. Ich habe eigentlich den früher noch nicht so mögen, aber jetzt hat man auf einmal, vielleicht habe ich jetzt so mit einer gewissen Altersmilde oder so etwas, habe ich den Zugang zu dem Song noch gefunden. Ja. Jetzt, wenn wir die zwei Platten haben, jetzt muss ich ja quasi einen Entscheid fällen, weil ich besser finde. Und das ist wirklich schwierig, weil sie sind beide, ja, also sie haben weder keine von diesen zwei Platten reizen mich gross, noch mal gross zu hören in nächster Zeit. Ja, ich gebe so Haaresbreite, aber wirklich so absolute Haaresbreite Stormbringer der Punkt. Ja, weil es vielleicht ein, zwei Songs mehr hat, wo mir gefallen. Es hat ein paar coole, klassische Rocksongs drauf, die mir eigentlich alle noch gut gefallen. Aber überragend sind sie jetzt auch nicht. Ja.
Okay, also bei mir ist es ähnlich. Ich finde, lange Zeit habe ich Presence in besserer Erinnerung gehabt, als wenn ich es jetzt nochmal gelost habe. Irgendwie ist sie noch mutig, sie probiert viele Sachen aus, aber sie wirkt über weite Strecken auch so ein bisschen rotlos, ein bisschen verloren. Es sind alles auch eher irgendwie Stücke als Songs. Die meisten sind dann gleich irgendwie episch, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen dümpelnd. Eher so ein bisschen proggy und garagey statt heavy. über die ganze Platte fragt man sich, über was singt der Plant eigentlich? Ich habe absolut keine Ahnung und kann nicht ein Ziel irgendwie
nachsehen. Das hätte früher schon gehabt.
So. Yeah. Also das ist ein bisschen Krankheit beim Plant schon, finde ich. Dann noch irgendwie Achilles Last Stand, eben zu lang und so, hat auch coole Passagen, aber auch wieder so einen doofen Bolero-Teil. Was haben die 70er-Jahre Bands mit Bolero gehabt? Es hat ja Bolero schon gegeben. Egal. Auf jeden Fall, T4One ist für mich Since I've Been Loving You für Hearts 4. Und der absolute Standout-Track, also eigentlich so ein bisschen Houses of the Holy mäßig, ist Nobody's Fault But Mine. Den finde ich wirklich extrem stark. Und da, wie ich mich erinnere, als wir die Songs gespielt haben, die wir gespielt haben, hat auch brutal Spass gemacht zum Nachspielen. Ja, bist du einverstanden?
Absolut.
Okay. Dann haben wir Stormbringer und das ist eigentlich der Swansong von Richie, wo sich mit Coverdale und Muse zwar sehr kompetente Leute geholt hat im Band, aber gleichzeitig eine Funk-Fraktion, die ihm eine Spur zu funky war. Er hat das ein bisschen verächtlich Shoeshine Music genannt und hat gefunden, muss er eigentlich nicht haben, dann macht er lieber sein eigenes Ding. Hughes und Coverdale sind sicher ziemlich frech und ziemlich beanspruchend, dass sie diesen Stil haben wollen durchbringen bei Purple. Ich finde, dass Stormbringer ähnlich wie Who Do We Think We Are, also als Abgangsplatte, viel stärker ist als ihr Ruf. Wie du gesagt hast, Philipp, super Opener. Mir gefallen dann halt die Funk-Fraktions-Songs trotzdem sehr gut. Also ich finde zum Beispiel Hold On, absolut massiv, brutal geiler Song. Auch Holy Man. Und Soldier of Fortune finde ich nicht nur irgendwie noch eine gelungene Ballade, sondern eine komplette Hammerballade und vielleicht sogar der beste Song, den der Coverdale je gesungen hat. Also für mich geht der Punkt klar an Stormbringer.
Okay, ich habe immer Zeit hinter dran, entweder Büchse schießen oder Wikipedia lesen. Und bevor der Greili jetzt noch mit seiner Meinung kommt, will ich noch schnell ein Rätsel auflösen. Du, Fran, hast gesagt, über was hat denn der Plant eigentlich gesungen? Wikipedia sagt Folgendes. Der Plant hat am 5. August 1975 auf Rhodos einen schweren Autounfall gehabt und ist während der gesamten Aufnahme im Rollstuhl gewesen. Und Text handelt vor allem insbesondere um Verluste und Rückschläge, die der Mensch erleidet. Ja, das vielleicht zu dem. Und dann auch noch letzte Trivia, bevor du kommst, Greili. Es ist das einzige Zepp-Album, das es gibt, wo keine Keyboards und keine akustischen Gitarren drauf sind. Das ist mir überhaupt noch nicht aufgefallen, bis jetzt gerade.
Presence?
Ja. Yeah.
Okay.
So, Greili.
Super interessant. Interessanter Punkt. Super interessant. Ich schließe gerade an, Willem.
Richtig.
Was man positiv sagen kann über Presence, es wirkt relativ kompakt, aber dann hat es sich so etwa, weil Nobody's Fault But Mine ist so ein zwei Drittel guter Song, ein Killer's Last Stand, ein halb guter. Und der Rest hat mich schon immer kalt gelassen. Ich habe eigentlich wie beide Platten dann auch Stormbringer nie wirklich mögen und da hat sich auch nicht wahnsinnig viel geändert. Und bei Stormbringer muss ich sagen, der Titelsong sticht halt auch analog zu Burn Meilen über den Rest raus. Und Soldier of Fortune ist mir positiv aufgefallen. Wirklich eine schöne Ballade. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass Coverdale seine beste ist, weil ich einfach nicht so der Coverdale-Experte bin. Und dann ist mir aber noch ein aufgefallen, dass sie einen Song hat, der Lady Double Dealer heisst, der eigentlich noch ein netter, fetziger Hardrock-Song ist. Und ich fand, hey, das erinnert mich doch an etwas. Hey, da haben wir doch auf einer Krakus-Platte. Hey! Und ich habe irgendwie, bevor ich dann das irgendwie verifiziert habe, gefunden, hey, das klingt irgendwie, wie wenn es ein Krakus-Song wäre. Und ich meine, es ist nicht so, dass der Krakus-Song ein Cover ist, aber es ist irgendwie so... Ja, sehr offensichtlich auf eine Art, trotzdem, dass der Songtitel identisch ist. Und ansonsten kann ich eigentlich für Presence habe ich eigentlich wirklich schon alles gesagt, weil es wirklich nicht viel mehr dazu sagen. Und bei Stormbringer, ich habe eigentlich die gleichen Punkte wie bei Burn. Es ist wie so ein bisschen das funky Soulige, wo ich finde, es kommt einfach nicht so ganz überzeugend irgendwie von den käsigen Engländern. Aber irgendwie finde ich, find ich die Platten als Ganzes irgendwie gleich, obwohl ich sie nicht gut finde, ein bisschen weniger schlimm als Presence. Und darum geht so knapp der Punkt auch zu Deep Purple.
Okay. Alles gut, Jungs, alles gut.
Was haben wir für Punktestand?
Das ist egal. Das, ah, ist egal. Jetzt wird es so spannend eigentlich. Für mich nicht, ich kenne den Punktestand. Jetzt wissen wir auch, wo wir stehen. Nein, also. Jetzt haben wir noch ein Battle, was die Alben angeht. Und zwar würde es jetzt für mich eigentlich extrem spannend werden, weil, wenn ich euch so zuhöre und die Sachen, die ich eigentlich nicht geil finde, die finde ich eben am Purple geil. Ich habe sehr gerne die Coverdale-Ära. Ich mag Songs wie Mistreated. Ich mag einen Song, der jetzt auf dem kommenden Album drauf ist, auch extrem gut, weil so der funky Vibe, dort haben sie mich wirklich eigentlich immer so ein bisschen gehabt. Und wenn ich euch so zuhöre, dann gibt es trotzdem auch doch viel Übereinstimmung bei den Zepp-Sachen, muss ich mal sagen. Aber es ist ja nicht so, dass sie einfach durchwegs brillant gewesen sind, sondern sie haben sich tatsächlich verloren in ihrem Universum, vielleicht auch in ihrem Drogenuniversum, das weiß man teilweise halt nicht so genau. Und bei Presence ist für mich immer Achilles Last Stand, seitdem dass wir da haben versucht zu spielen, Frauen, und wir haben es nicht geschafft, aus welchen Gründen auch immer. Nicht, weil es jetzt wahnsinnig komplex war, ist es zwar, einfach weil wir es nicht geschafft haben, dass das tönt hat. Seitdem finde ich den Song auch gar nicht gut. Ja. Also. Das letzte Battle ist...
Aber eben bei Nobody's Fault But Mine bist bei mir.
Ja, brutal geil, brutal geil.
Und noch ganz geschwind eingeschoben, ich finde das ein extrem cooles Cover. Hypnosis-Cover von Presence.
Ja, finde ich auch gut. Ja. Gefällt mir auch, ja.
Das ist ja noch positiv. Eigentlich das Positivste an dem Album ist ein Cover.
Also, das nächste und das letzte Album-Battle ist Mark 4. Von Purple, weil wir haben einen neuen Zugang bei Purple, mit dem Tommy Bolin an der Gitarre. Und sie bringen 1975 das Album Come Taste the Band raus. Und dem gegenüber im Battle steht das Album In Through the Outdoor von Zeppelin. Philipp, bitte schnell die Wikipedia wissen. nein, du weißt natürlich einfach so, ich weiß.
Ich weiß es einfach so, logisch. Also Come Taste the Band, schon erwähnt worden, neue Gitarrist, Besetzungswechsel, ikonischer Wechsel, wenn man so will, ein Blackmore verlieren, wo man quasi als zentrales Element wird auch angeschaut hat von der Band. Rausgekommen 7. November 1975, also wir sind noch mit in den 70er Jahren hier. Während In Through the Outdoor, da ist jetzt der Gap noch grösser geworden. Zeppelin haben sich noch mehr Zeit gelassen für ihre letzte Platte, wie wir leider sagen, trotz allem. Und zwar ist die rausgekommen am 22. August 1979. Ich muss auch dazu sagen, Info die Auto ist vielleicht auch verzögert, was heisst vielleicht, ist sicher auch verzögert worden, weil der Robert Plant hat seinen Sohn verloren an einem Magenvirus. Also muss man sich vorstellen, man verliert sein 5-jähriges Kind, oder? Und soll da noch quasi noch Rockstar spielen nebenbei, oder? Also ja, das hat natürlich einen massiven Einschnitt in sein Leben. Entsprechend hat sich die Platte auch ein bisschen verzögert wegen dem. Rausgekommen, wie gesagt, 22. August 1979. Und ja, wer möchte ich da anfangen? Soll ich da anfangen?
Fang doch du an, genau.
Soll ich anfangen? Ja, In Through the Outdoor, ja eben mit dieser Schicksalsgeschichte vielleicht schon vorne weg. Irgendwie haben sie hier für mich, Led Zeppelin hier den Plot, ja, ziemlich komplett verloren. Ich tue mir echt schwierig, hier wirklich gute Songs, die man durchs Band gut findet, hier auf der Platte überhaupt noch zu finden. Es ist so ein seltsam viel Keyboard, kuriose Keyboard-Einsätze auch, zum Teil sehr so repetitives Zeug, wo absolut kein, es bringt gar nicht im Song, oder? Es ist so, es dümpelt so dahin, es hat so ein paar Beispiele, wo das überhaupt nicht funktioniert. Carousel Ambra zum Beispiel hat so ein seltsames Muster von diesen Keyboards mit einem tollen Mittelteil und dann kommt wieder der Scheiß wieder zurück und es tönt so, die Keyboards tönen so wie so eine schlechte Version von Hammersley & Palmer mit Sticks oder irgend sowas, also ganz seltsames Zeug. mir gefällt da fast nichts auf dieser Platte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir leid, wenn sie so frisst, weil es ist ja, ja eigentlich schade, wenn das ihre letzte Platte auf einer Art auch ist. Es ist eigentlich schade, dass sie so für mich so schlecht geändert haben. I'm Gonna Call, vielleicht noch so okay Song. In the Evening, die Opener, ist auch so okay, wieder ein bisschen zu lang. Aber eben, es hat nichts, was mich wirklich abholt, ja leider, auf dieser Platte. Dagegenüber steht Come Taste the Band von Purple. Eben, wie gesagt, neuer Gitarrist, junger Gitarrist, Tommy Bolan. Fügt sich da eigentlich, finde ich, erstaunlich gut ein in diese Platte. Ist jetzt auch nicht die Highlight-Platte schlechthin für mich von Purple natürlich. Das Funkige kommt noch viel mehr zum Zug auf dieser Platte als auf den zwei vorigen. Und es funktioniert für mich eigentlich erstaunlich gut, ja. Ich finde es eine recht coole Platte, nicht der Knaller, aber einmal mehr Purple ein guter Opener, einmal mehr auf dieser Platte für mich. Die Platte startet sehr stark, finde ich, mit Coming Home. Auch und die anderen Songs, eben, sie halten durchaus das Niveau. Ab und zu mal besser, mal schlechter, aber ich finde sie durchs Band durch eigentlich recht hörbar, also gut hörbar und so gesehen eigentlich noch seltsamerweise erfrischend letzte Platte, ja, wenn man so darf sagen. Also erfrischend letzte Platte mit einer Pause halt von fast 10 Jahren bis zu Perfect Strangers dann. Also Punkt für mich hier sehr deutlich jetzt an Come Taste the Band. Ja.
Okay, beide Platten haben so ein bisschen den Charakter von wie einem Unfall, den du nicht wegschauen kannst. Und so ein bisschen etwas seltsam, ja, makabres, morbides, faszinierend, so aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wenn bei Zeppelin, der Philipp hat gesagt, oder, die ist lange auf Eis gelegen, weil im Plan sein Sohn gestorben ist und jeder, der Kinder hat, kann sich vorstellen, das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Dass dann es irgendwie nicht so einfach ist, ins Business zurückzukommen und du bist in einer Zeit, irgendwie, ich meine, 1979, wo sie rausgekommen ist, hat Punk stattgefunden, wir haben Post-Punk. Irgendwie hört man wie noch so ein bisschen einen Versuch raus, sich anzupassen. Ich finde die Platten irgendwie insgesamt nicht eine Katastrophe. Sie hat einen sehr schlechten Ruf, aber ich finde, sie ist auch nicht besonders angenehm zum Hören und sie ist relativ anspruchsvoll. Aber sie hat so ein paar Experimente drauf, die ich noch mag. Fool in the Rain, Hot Dog, I mean, All My Love ist offenbar für den verstorbenen Sohn. Ist irgendwie sehr berührend in diesem Kontext. Ja, I'm Gonna Crawl ist auch okay. Also irgendwie, man kann es hören, aber ich habe es wirklich nie viel gelost und ein bisschen Mühe gehabt. Und habe trotzdem irgendwie das Gefühl, ich habe einiges auch würdigen dran, obwohl sie so einen strange Nachgeschmack hinterlässt. Lustigerweise geht jetzt in dem Fall auch bei mir der Punkt zu Purple mit Come Taste the Band, weil auch die haben, ja, haben den Blackmore verloren, sie haben also ein Schlüsselmitglied verloren, aber zu, ja, vielleicht auch zu Recht, weil der einfach mit deren Ausrichtung nicht mehr zu Schlag gekommen ist, haben den Tommy Bolin geholt, der bei der James Gang war, ist bei der, irgendwie ein absoluter Junkie offenbar. Es gibt irgendwie Aufnahmen von Japan, wo nein, keine Solos spielen kann, weil sein Arm irgendwie...
Sein kleiner Finger ist
gelähmt. Irgendwie irgendetwas mit seiner Hand ist. Also eigentlich auch tragisch. Und trotzdem finde ich, die Platte ist eher für das, dass ich Burn und Stormbringer jetzt so dist habe, in dieser Richtung viel stimmiger für das, was sie ist. Sie ist viel mehr so... Ami-mäßige, so ein bisschen funky Rock ausgerichtet auf eine Art, wo ich finde, mit dem Gitarrist in diesem Package kommt es irgendwie viel besser an. Also klar, es hat keine so Übersongs drauf wie Burn oder Stormbringer, aber sie ist irgendwie noch versöhnlicher als Ganzes und kompakter und stimmiger, als man eigentlich erwarten könnte unter den Umständen. Und sie hätte noch so für mich so ein bisschen einen Deep Track mit You Keep On Moving und dann eben besonders in der Live-Version von der Japan-Aufnahme. Gitarre ist mir dort wie egal, aber der Gesang ist dort so gut. Dort funktioniert es eben plötzlich wieder. Genau das, was ich vorher kritisiert habe. Und darum geht in dem Fall für mich der Punkt klar zu Purple.
Also offenbar haben der John Lord und der Pace bei der Suche nach einem Ersatz für den Richie sich Spectrum vom Billy Cobham angelost. Sein erstes Soloalbum, das ist ein Fusion-Album, das aber sehr funkige, bluesige Nummern hat. Und da gibt es einen Track, der Red Baron heisst. Und dort ist der Tommy Bowl in einem absoluten Überflieger. Das ist ein grandioses Solo, das müsst ihr unbedingt mal anhören. Also auf jeden Fall ist es für mich überhaupt nicht schwer nachzuvollziehen, dass sie den Tommy Bowling gefragt haben. Und ich finde den Tommy Bowling wirklich, wie gesagt, ein grossartiger Gitarrist. Im Zusammenhang mit Purple, im Gesamtkontext, vermisse ich einfach am Richie seine Tightness, weil Tightness ist nicht am Tommy Bowling seine Stärke. Irgendwie ist das, es ist interessant, dass du, Greili, dass du sagst, wegen amerikanischer Gitarrist und dann plötzlich die ganzen Amerikanismen, die für einen Affopaten, dass Purple ja, nachdem der Richie dann in den 80ern oder 90ern nochmal ausgestiegen ist aus Purple, dass sie dann eigentlich den Steve Morris geholt haben, also wieder ein amerikanischer Gitarrist. Das hat absolut etwas, was du sagst. Ich finde das überhaupt kein schlechtes Album. Ich finde auch irgendwie Coming Home ein klasse Opener. You Keep On Moving, ein ober geiler Song. Das sind für mich auch die absoluten Highlights. Ich finde auch Get In Tighter ziemlich cool. Es ist klar, die ganze Funky-Geschichte ist vorherrschend. Glenn Hughes und Coverdale haben sich definitiv durchgesetzt. Wenn auch nicht verlangt, weil das ist ja das letzte Album gesehen in dieser Besetzung. Aber ist eine Platte, die für mich eher gewachsen ist mit der Zeit als das Gegenteil. Und dann nachher haben wir In Through the Outdoor, wo ja auch eher einen schlechten Ruf hat. So quasi, okay, der Bonham ist gestorben, aber Zepp hat es ja wahrscheinlich eh auch sonst gesteckt, weil sie hat ja gar nicht gewusst, was weitermachen. Es ist eine Band, die eigentlich lost ist und ratlos. Aber ich finde In Through the Outdoor ein super Album. Und zwar nicht durchwegs. Nicht, dass es, wie gesagt, ist auch das Album überhaupt nicht durchwegs coole Songs. Aber ich finde, In the Evening hat eine extrem eigene Stimmung, ein super cooles Riff. Und Fool in the Rain, ein Wahnsinns-Groove. Mit einem zwar ein bisschen nervigen Karibik-Zwischenteil, aber das ist ja irgendwie, man sich schon bis dort gewöhnt von Zepp. Und dann noch, okay, Hot Dog ist ein nerviger Country-Verschnitt, aber hallo, Carousel Ambra ist. Okay, du sagst Elb für Army, aber ich sag, das ist ein Track, wo der Eddie Van Halen muss durchsichtig gelöst haben. Mit seinen Sünde-Geschichten, mit Van Halen später. Ich finde, der hat absolut etwas. Der hat so eine komische Disco-Proggy-Side irgendwie. Also, ich würde da nochmal checken, wenn ich euch wäre. Mich catcht da jedes Mal. All My Love ist natürlich fast nicht zu ertragen, wenn man sich das Schicksal vor Augen führt und die Umstände, die zu diesem Song geführt haben. Mehr, für mich ist es fast wirklich, also jedes Mal komplett die Hirnhaut. Ich finde es ein Wahnsinnssong. Und dort irgendwie finde ich eigentlich die ganze Größe vom Plant überhaupt, wenn man seine Karriere, wenn man sein Leben anschaut, auch wie er sich komplett geweigert hat gegen die ganzen Zepp-Reunions, mögliche und so weiter. Auch der Weg, den er gegangen ist in seiner Solo-Karriere, wo ich eigentlich fast als Prinzip cooler finde als konkret in der Musik. und dann noch I'm Gonna Crawl ist ein cooler Closer. Lustig ist, dass es auf Angel Dust von Faith nochmal einen Track gibt, der RV heisst, der eigentlich praktisch abkupfert ist, weil eigentlich wieder Mike Patton seine Version von I'm Gonna Crawl. Also mein Punkt geht so In Through the Outdoor.
Wow, okay, jetzt muss ich gerade meine Liste nochmal schnell flicken, weil ich habe da eigentlich schon voll... Ja, genau. Also, bevor ich jetzt hier die Verkündung mache, vielleicht noch Folgendes. Ich finde den letzten Battle ein bisschen unfair wegen einem Grund. Und zwar Zepp mit 79 dran, wo Punk schon voll im Gang ist, wo irgendwie wirklich die Musikszene ziemlich umkrempelt worden ist und sie versuchen verzweifelt irgendwie noch irgendwie den Dinosaurier-Rock wieder zu beleben. Und eben Come Taste the Band ist von 75. Und übrigens, Tommy Bowling hat im gleichen Jahr noch sein eigenes Album rausgebracht. Teaser, oder? Das verstand ja eh nicht irgendwie bei diesen alten Bands. Zwei Alben pro Jahr, noch auf Tour gehen oder jetzt wie er da, ja, man steigt bei Purple und macht dann irgendwie noch ein Soloalbum. Das sind noch Zeiten gewesen. Wir schaffen es ja gerade mal so etwa zwei Proben im Quartal.
Im Jahr, ja.
Geschweige denn zu einem Album in 10 Jahren. Also, meine Lieben, wir haben einen Schlussstand von 12-9. Und zwar für Purple natürlich, das war mir schon klar gewesen, von Anfang an, dass es in die Richtung wird gehen. Aber eigentlich gar nicht so klar, wie ich das erwartet habe. Es war mega spannend, es war mega cool, auch euch zuzuhören. Auch ich finde, ihr seid fair geblieben. Das schätze ich eben an euch sehr. Ich würde gerne von euch noch zu zwei Themen etwas wissen. Wer hat die besseren Riffs gehabt? Philipp, wer hat die besseren Riffs gehabt?
Bauchgefühl. Bauchgefühl, Page.
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 Ja, würde ich jetzt auch sagen. Die besseren Solos, Greili.
Blackmore.
Oh, Page, ganz knapp.
Pagemore.
Geiles hier. Bleiben wir bei der Peak-Zeit. Aus dem Buch raus, wer hat mehr Songs, die irgendwie einfach musikhistorisch, wie du das würdest nennen, Greili, wer hat dort das Näschen vorne?
Purple.
Bei mir auch Purple.
Ja, ich gang Zeppelin. Ja.
Mega spannend. Vielleicht etwas, was wir ein bisschen mehr ausholen. Wer ist nachhaltiger? Wer hat eigentlich die Rock, Hardrock, Heavy-Metal-Szene mehr nachhaltig können beeinflussen? Oder sind sie beide eben even? Greili, du lehnst schon richtig Mikrofon. Du hast, glaube ich, eine Meinung.
Nein, das ist ganz klar Zeppelin. Die sind trotz meiner persönlichen Vorliebe viel prägnanter gewesen, viel ikonischer als Einzelmusiker, als so stilprägend. Die haben irgendwie Hardrock, Metal, Alternative Rock, Crossover eigentlich. Die haben irgendwie wie alles ein bisschen mitgeprägt. Und Purple sind, auch wenn ich die Hochphase von ihnen lieber habe vielleicht als die Hochphase von Zeppelin, haben eigentlich wie so eher Classic Hard Rock, Classic Metal, so neoklassische so, Metal Sound mehr geprägt. Ja, die sind einfach nicht so mehrdimensional gewesen. Und vielleicht gleich als, das ist dann wieder der Vorteil, dass Zeppelin zwar so eine Better to Burn Out and to Fade Away Karriere gehabt haben, wo sie einfach 10 Jahre lang mit den gleichen Musikern Vollgas gegeben haben und Purple halt jetzt 50 Jahre mit wechselnden Besetzungen irgendwie sich auf einem Level einpängeln, dann sind Zeppelin irgendwie in dieser Zeit prägnanter gewesen.
Aber Bämli, du hast gefragt, Hardrock und Metal-Szene, dann ist meine Antwort klar, Purple, klar. Zeppelin sicher auf die Musikwelt an sich, aber auf die Hardrock-Metal-Welt.
Fragt sich, was du da drin nimmst, wenn wir jetzt irgendwie die Konzertfolge nehmen, wo wir sehr breit über das rausgegangen sind. Das ist ein bisschen Definitionssache. Ich glaube, selbst wenn wir es relativ eng fassen, sind Zeppelin einflussreicher gewesen.
Also ich glaube, Zeppelin sind insgesamt viel einflussreicher gewesen, also für ganz viele Genres, die mit Rockmusik zusammenhängen. Ich bin aber bei dir, Fran, wenn es um Metal und Hardrock geht, habe ich das Gefühl, dass eigentlich Purple dort ein bisschen mehr noch Spuren hinterlassen haben. Was meinst du, Philipp?
Ja, wieder mal schwierig, wie so viele sind oben. Also das Kaschmir-Riff, das habe ich so oft gehört in so vielen Bands, oder? Das ist ja unglaublich, wie allein das schon nachhaltig ist allein, oder? Ja, Zeppelin hat halt den Vorteil, dass sie halt, sie haben eine klar definierte Menge von Platten, oder? Und so gesehen, das wächst natürlich, weil halt nichts dazukommt irgendwo auch, oder? Ja. Jetzt auf rein Metal und auf Hardrock bezogen, ja, knapp Purple, ja. Auf alle Stile, ja, ist es sicher Zeppelin, ja. Darf eigentlich auch nicht vergessen, Coverdale ist ja später quasi zum Plant-Clone geworden. Das sagt ja eigentlich auch noch etwas aus, ja.
Ich mache noch schnell eine Bonusfrage, bevor wir zur allerletzten kommen. Das erlaubt meine SD-Karte jetzt gerade noch. Greili, welche Band würdest du während dem Peak lieber live schauen, wenn du die Möglichkeit hättest?
Purple, weil sie irgendwie das eben, das viel besagt, ein bisschen aggressivere, kantigere, wo ich glaube, mehr schätzen würde.
Fran?
Ich würde auf Zepp schauen, weil ich sie nicht sehe. Ja.
Okay.
Ja, das wollte ich genau sagen. Ja.
Okay. Ja. Also, wir tun die Folge mit einer Nerd-Frage abschließen und die muss natürlich kommen, weil wir wollen wissen von uns, oder ich von euch, Wer hat denn die cooleren Fans? Purple oder Zeppelin? Wer hat die cooleren Fans?
Also man muss natürlich sagen, dass das sich brutal überschneidet. Also dass es natürlich ein Riesenteil gibt, wo beides sind. Die, die sich trennen, was mich immer ein bisschen davon abgehalten hat, expliziteren Zepp-Fan zu sein. Ich habe zum Beispiel nie ein Zepp-Shirt besessen. Ich sehe, dass Zepp immer schon als Teenager oder sogar vor Teenager für mich so etwas von einer Erwachsenenwelt hatten. Und Zepp-Fans auch für mich immer so ein bisschen ausgestrahlt haben. Ja, das ist herzig, was du los ist. Aber weisst, Zepp, das ist wirkliche Musik. Das hat mich immer ein bisschen genervt. Und das haben Purple nicht gehabt. Purple sind im Vergleich zu Zepp mehr eine People's Band gewesen. Und Zepp die grossen Künstler. Und das hat mich immer ein bisschen, wie gesagt, abgehalten. Aber mittlerweile bin ich natürlich viel zu alt, für das das irgendwie eine Rolle spielen. Ich trage heute weder ein Purple noch ein Zepp-Shirt im Alltag. Aber mein Herz ist trotzdem, ich würde ins Purple-Lager gehen, wenn ich mich müsste entscheiden.
Geile.
Ganz eine schwierige Frage. Ich kann nichts anderes sagen, als der Franz sagt, Zeppelin haben vielleicht ein bisschen etwas Abgehobenes, Elitäres ausgestrahlt, trotz ihrer simpleren Text. Und Purple sind vielleicht ein bisschen mehr Working Mans, was auch immer die Band war, wo mir dann insgesamt auch ein bisschen näher wäre. Aber wenn es ums Shirt tragen geht, wäre eh noch, ich habe dann nur ein Black Sabbath Shirt.
Geile Sie.
Das ist lösig.
Das ist lösig, ja. Ja, Philipp.
Ich mache es mir ganz einfach und übernehme die Meinung von dir, Fahren und von dir, Geili, weil ich kann alles noch unterstreichen.
Ja, also ich sehe den Punkt absolut und wegen dem würde ich aber genau anders wie ihr irgendwie da voten. Aus den Gründen, die ihr genannt habt, finde ich die Zepp-Fans viel cooler. Ich finde die Purple-Fans immer so die absoluten Mathe-Streber und Zepp-Fans sind für mich die, die ein bisschen schwänzen in der Schule und am Nachmittag gehen go kiffen oder irgendwie gehen go Bier saufen, aber ich kann nicht genau erklären, aus welchem Grund dass ich das so sehe. Hey, danke vielmals, weil ich weiss, ihr habt eine mega Mörderarbeit geleistet. Die Alben nochmal hören, extrem wertvolle Votings und Quotes sind von euch gekommen und Meinungen und es ist wirklich ja knapp ist nichts, das wäre jetzt wirklich blöft, aber mit, ich tue nochmal wiederholen, 13 Punkte für Purple, 9 für Zepp. Das ist eigentlich besser wie erwartet.
oder weniger schlimm wie befürchtet.
Genau, ja. So kann man sagen. Was man aber muss festhalten, und das ist wirklich ganz wichtig. Ich meine, wir reden von zwei Bands, die einfach unglaublich wichtig, unglaublich gut, unglaublich prägend sind. Und zusammen mit Sabbath, sorry, was will man da noch mehr? Eigentlich hätte man können sagen, du, das ist okay, also so drei Bands und dann muss eigentlich nichts mehr kommen, oder?
Total. Und es wäre wirklich total cool, wenn ihr was hört, euch meldet und eure Meinungen und eure Lieblingsalben. Und nein, ihr habt völlig nicht recht mit dem und dem. Es wäre super interessant, macht es bitte.
Genau, weil wir kriegen oft so Rückmeldungen direkt, irgendwie von Kollegen oder von Leuten, die wir auch nicht kennen, WhatsApp, Facebook und so weiter. Aber hey, machen das über den offiziellen Kanal Facebook Nerdcast-Seite. Ja gut, andere Kanäle haben wir nicht. Schreibt uns einen Brief.
und die ganzen anderen Kanäle.
Genau. Nein, also, ich habe es super gefunden. Ich habe mich auch mega wohl gefühlt in dieser Rolle heute nicht müssen mitentscheiden. Danke euch vielmals. Und ihr da draussen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und genießt das Leben. Das ist ganz wichtig. Ciao zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.